do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der einzigartige Julius Schubert. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen an der Stelle.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich bin hyped für die heutige Folge, weil wir haben das vor, was wir letzte Woche begonnen haben. Heute bringen wir es zu Ende. Das Western Conference Power Ranking. Letzte Woche war der Osten dran. Wir haben alle 15 Teams durchgerankt, haben Siegprognosen abgegeben, haben beim anderen ein oder anderen Team ein wenig ins Diskutieren sind wir reingekommen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und heute haben wir die andere Conference, die auch sehr viel Raum bietet für Abweichungen, für Diskussionen, weil es unfassbar schwer war, diese 15 Teams hier durchzuranken und dann noch schwerer, diese Siege zu vergeben. Ich nehme mal an, dass es dir ähnlich ging in der Vorbereitung auf die heutige Folge.
Viel, viel schwerer als im Osten. Im Osten hatte man zumindest die Tiers und wusste, okay, wir haben hier eine klare Top 4. Wir haben dann ein paar Teams, die dann in Richtung 5 bis 7 gehen und dann haben wir unsere Play-in-Abos Jahr für Jahr. Die Teams, die scheiße sind, aber auf dem Weg besser zu werden und dann die Teams, die halt wirklich scheiße sind. Aber hier im Westen, Alter, also nach Platz 1 war sauschwer, hier irgendwas durchzuranken und basically alles zwischen 2 und 13 kann halt irgendwie umgeswitcht werden und durchgemixt und Alter, keine Ahnung, was hier Sache wird im Westen. Das wird, wie wir Jahr für Jahr wieder sagen und wie man auch nicht mehr sagen darf, wie ich mir hab sagen lassen, ein Blutbad. Ja. Es wird spannend. Ich freue mich auf diese Folge. Aber vorher haben wir jeder zwei Headlines mitgebracht, beziehungsweise jeder eine Headline, die am Ende dann zwei ergeben.
So ist es. Ich wollte gerade sagen,
deswegen stimmt, moderierst
das stimmt du. Nicht ganz.
Deswegen moderierst du hier.
Meine Headline, und mit der starte ich heute rein, weil ich dann am Ende auch die Trivia-Frage dabei habe. Meine Headline ist: Hat Shai Gilgeous-Alexander seinen Wurf umgestellt? Und das Fragezeichen so ein bisschen in Klammern, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er seinen Wurf zumindest ein bisschen umgestellt hat. Jedenfalls seinen Pull-Up-Wurf. Ich habe mir ein paar Preseason-Highlights reingezogen und habe dann unter anderem das Spiel der Thunder gegen die Nuggets gesehen, in dem Shai 5 Dreier genommen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder sogar 6. Ich glaube, 3 davon getroffen hat. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber er ist in diese Pull-Up-Jumper gegangen, in diese Pull-Up-Dreier und dann habe ich mir gedacht, warte mal, das sieht doch ein bisschen anders aus. Und dann habe ich mich auf eine kleine Wurfdoktorreise begeben. Disclaimer, ich bin kein Wurfmechanik-Spezialist. Ich kann jetzt hier nicht Hand aufs Herz sagen, ja, das und das hat er verändert. Und ich kann euch auch nicht bis ins Letzte durchanalysieren, was er verändert hat. Aber für mich, nachdem ich das jetzt gesehen habe, steht fest, sein Pull-Up-Dreier ist wesentlich schneller geworden und wesentlich smoother geworden. Wenn ihr euch da selbst davon überzeugen wollt, könnt ihr, das ist vielleicht ein kleiner Lifehack für die Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, das hatte ich lange auch nicht, wenn ihr auf das NBA.com Spielerprofil von Shai geht, ist da immer diese Übersicht von den letzten 5 Spielen. In dem Fall jetzt zum Beispiel eben die beiden Preseason Games gegen die Nuggets und gegen die Rockets und noch die 3 davor, das waren die Playoff-Spiele, zweimal in Dallas, einmal gegen Dallas. Und alle Zahlen, die hier so blau unterlegt sind, nämlich die Field Goals made, Field Goal Attempts, Attempted Dreier, gemachte Dreier und dann eben die Counting Stats, Assists, Rebounds und so weiter, könnt ihr anklicken und dann öffnet sich eine neue Seite und dann habt ihr Videosequenzen von jetzt zum Beispiel diesen 6 Dreierversuchen gegen Denver und dann seht ihr diese 6 Dreierversuche hintereinander in Mini-Videos. Das ist super, super geil, wenn man sich mal kurz zum Beispiel die Wurfauswahl eines Spielers angucken möchte aus den letzten 5 Spielen oder irgendwas in die Richtung. Geht mal auf diese Seite und schaut euch die 5 Dreierversuche von Shai in diesem letzten Dallas-Spiel an und dann zum Vergleich die 6 Dreierversuche aus diesem Preseason-Spiel gegen Denver. Da ist ein deutlicher Unterschied erkennbar von der Mechanik her. Wie gesagt, schneller, smoother. Und ich frage mich, was könnte das für Auswirkungen haben auf sein Game und komme zu dem Schluss, das könnte ein krasser Gamechanger sein. Der Mann hat letzte Saison 2,6 Pull-Up-Dreier attempted pro Spiel und hat davon 35,6% getroffen. Sowohl Volumen als auch Quote für einen primären Creator seiner Statur und aber auch für jemanden, der hauptsächlich vom Drive lebt, das ist okay. Aber wenn ich mir überlege, dass er dieses Volumen vielleicht um ein, zwei hochschrauben kann, aufgrund dieses schnelleren Releases und dass er, wenn es gut läuft, vielleicht sogar die Quote mehr so in den hohen 30er-Bereich, vielleicht sogar 40er-Bereich, aber das wäre ein krasser Sprung, dann wird sich das auf den Hauptaspekt seines Games, nämlich den Drive und Drive-and-Kick-Situationen und dann natürlich auch Pull-Up-Middies, Floater-Range, all das, wenn das noch weiter aufgeht für ihn und dann noch in Kombination zu einem Punkt, den du, glaube ich, irgendwann in den letzten Wochen schon mal gesagt hast, er spielt jetzt mit Isaiah Hartenstein mit einem Screener zusammen in der Art und Weise, mit der er, den er einfach nicht hatte letztes Jahr, beziehungsweise generell in seiner Zeit als primärer Creator in Oklahoma. Ey, das könnte richtig wild werden. So kleine Adjustments und kleine Adjustments an der Pull-Up-Dreier-Frequenz und der Pull-Up-Dreier-Quote könnten riesige Auswirkungen haben auf das Game von Shai Gilgeous-Alexander, das ja Stand jetzt schon nicht so schlecht ist, würde ich behaupten. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob sich mein Eindruck und ob sich dieser Trend bestätigt, wenn wir dann in die Regular Season gehen und wie sich das dann vielleicht tatsächlich auswirkt auf sein Spiel.
Zwei Gedanken. Gedanke Nummer eins, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass du das noch nicht wusstest, auf der NBA.com-Seite, dass es jetzt neu für dich ist.
Nein, ist nicht jetzt neu, aber das war bis vor ein, zwei Jahren oder so, wusste ich das nicht. Und dann habe ich es irgendwann entdeckt und war so, wow, voll cool, das ist ja ein Gamechanger.
Wenn jetzt irgendeiner unserer Hörer sagt, er möchte das gerne und er möchte nicht nur das von den letzten 5 Spielen sehen, dann kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und auf diesem Profil, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo man hier Latest Videos sehen kann und die letzten 5 Spiele, kann man einfach hier in dieser Leiste auf Stats gehen. Wenn man auf Stats gegangen ist, bekommt man hier alle möglichen Statistiken angezeigt bei Profile und dann geht man hier oben in dieser Leiste auf Splits. Wenn man auf Splits geht, dann kriegt man in irgendeinem der letzten Jahre, in Shays Fall jedem Jahr seiner Karriere, egal ob in der Preseason, Regular Season, Playoffs, whatever, bekommst du alles angezeigt. Egal ob Field Goals, Offensive Rebounds, Defensive Rebounds, Steals, Blocks, was auch immer, kannst du dir ja ausspucken lassen. Alles, was blau unterlegt ist, kann angeschaut werden. Und du kannst dann sogar, wenn dir dieser traditionelle Stuff nicht reicht, kannst du meinetwegen zum Beispiel auf Shooting gehen ganz unten und dann kannst du dir sogar alle Versuche in den jeweiligen Wurfregionen angucken. Also du kannst dir jetzt alles in der Restricted Area, in der Midrange, Left Corner 3, Above the Break, Assisted, nicht Assisted, die haben sogar verschiedene Shot-Types hier, also Cutting, Dunk Shot, Driving, Floating, Jump Stop, Running, Pull-Up, Reverse, Layup, all so eine Faxen kann man sich alles angucken lassen. Ich bin nicht so super happy, dass das wieder Teil meiner täglichen Zeit hier geworden ist für NBA.com. Das war nämlich ganz früher der Fall, dass ich mir hier für YouTube dann meine ganze Szene habe ausspucken lassen. Dann gab es irgendwann eine kleine, aber feine Seite namens Instead, die schweineteuer war, aber halt dementsprechend auch ziemlich, ziemlich genial. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die auf YouTube das schon länger verfolgen, die wissen, ich habe das dann auch alles mal erklärt gehabt, das war eine ziemlich feine Sache. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückgehen, seitdem es Instead seit einem Jahr nicht mehr gibt und jetzt mir die ganzen Clips wieder von NBA.com holen. Früher war es super praktisch, da konntest du direkt bei diesen Clips dann dir die direkt runterladen. Dann hat das von einem Tag auf den anderen, ist diese Funktion verschwunden. Und dann haben wir damals noch im NBA-Twitter-Raum danach Workarounds gesucht. Und der gute Dennis, Spielmann von GoToGuys damals, der hat da im Backend von Google Chrome da irgendwelche Einstellungen gefunden, wie man sich diese Clips jetzt runterladen kann. Das heißt, ich verbringe jeden Tag mittlerweile wieder bei Google Chrome im Backend und lade mir da wieder hunderte Clips runter über NBA.com, was damals mit 2 Klicks automatisch funktioniert hat. Das wollte ich bei der Gelegenheit mal loswerden. Das heißt, wer jetzt nicht nur die letzten 5 Spiele, die wir von Shai sehen will, sondern seine Pull-ups, Step-backs, die er 2018-19 gewonnen hat gegen die Golden State Warriors genommen und getroffen. Der kann sich die auch sehr, sehr gerne angucken auf NBA.com. Zu Shai, ich glaube, dass wir noch nicht mal ansatzweise das Ceiling von Shai Gilgeous-Alexander gesehen haben. Ich glaube, dass dieser Dude noch nicht mal im Ansatz sein Best Case, seine beste Form, sein Optimalfall der Entwicklung erreicht hat. Was crazy ist, weil er ist halt jetzt schon einer der 4 besten Basketballer der NBA und komplett unaufhaltsam. Mir ist es auch aufgefallen mit dem Wurf. Ich habe mir das nicht so genau angeguckt. Da war das, was Mikal Bridges und das, was Chet Holmgren gemacht hat,
ja, das stimmt.
Mit ihren Würfen, war für mich ein wenig spannender. Auch selbst bei jemandem wie Jason Tatum. Das heißt, viele Spieler haben an ihren Würfen was getan den Sommer über. Da ist das von Shai ein wenig untergegangen bei mir, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Und man sieht das auch, dass er sehr viel mehr Dreier nimmt, ohne sich vorher Platz zu kreieren. Das hat er so in der letzten Saison und davor nicht gemacht. Da waren es dann halt Step-Back-Würfe oder wenn Defender unter den Screen gegangen sind oder Sidesteps oder was auch immer. Und was wir jetzt in der Preseason angefangen haben zu sehen, ist, dass der Defender direkt vor ihm ist und Shai sich halt keinen Platz kreiert, weil er halt diesen Platz nicht braucht, weil die Bewegung flüssiger ist, weil der Release schneller ist. Er braucht diesen Space nicht, den er sich bisher erschaffen hat in Form des Stepbacks dann. Das braucht er jetzt nicht mehr so, wie er es in der Vergangenheit gebraucht hat. Und das ist natürlich eine absolut wilde Entwicklung. Mal gucken, wie sich das dann in der Regular Season widerspiegelt. Aber dass der Wurf fantastisch ist, das wissen wir ja gerade. In der Midrange ist er seit einer Weile schon elitär. Letztes Jahr in den Playoffs hat er gegnerische Defenses gekillt als Midrange-Werfer. Das war komplett bodenlos. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was Shai macht. Kannst du noch mal betonen, er ist mein MVP-Pick. Ich denke, er wird noch mal einen großen Sprung machen. Und das könnte einige unangenehme Diskussionen geben, welcher Spieler vielleicht aus der Top 3 rausfällt, damit für Shai Platz wird in einem Jahr. Gerade wenn OKC die meisten Siege im Westen holt, was ich schon mal spoilern kann, mein Tipp ist. Und gerade wenn OKC auch in die Finals kommt, was auch mein Tipp ist, dann werden wir solche Diskussionen führen bald über Shai Gilgeous und dann werden wir drüber reden. Ist es Luca, der rausfällt? Ist es Giannis, der rausfällt? Ist es Joker, der rausfällt? Weil es kann gut und gerne sein, dass einer rausfällt aus dieser Top 3 und Platz machen muss für den Kanadier.
Ja, und wer ist der, vor allem wer ist dann der Zweite, der rausfällt?
Für wenn Wemby dann.
In die Top 3 kommt. Also.
Ja, ja.
Ja, cool. Ja. Das war jetzt ein bisschen länger als gedacht. Richtig schön nerdig mal wieder. Was ist deine Headline, die du uns heute mitgebracht hast?
Kurz und knackig. Keine große Erkenntnis. Es war gar nicht so einfach, jetzt für mich auf eine Headline zu kommen, weil ich habe die letzten Tage auf Instagram angefangen, Reels ohne Ende rauszuhauen, wo ich halt über sehr viele kleinere Dinge berichte, die halt einfach noch nicht groß genug sind, um da ein ganzes Video drüber zu machen. Und da habe ich eigentlich soweit alles abgegrast, was mir aufgefallen ist und was mir so, in den Sinn kommt, worüber ich mal reden möchte. Deswegen gibt es jetzt hier eine Doppelung. Ich habe versucht zu vermeiden, gerade im letzten Jahr, dass groß sich Podcast und YouTube doppeln, aber in dem Fall geht es jetzt einfach mal nicht anders. Ich muss kurz über Bronny James reden, kurz und knackig. Bronny James ist kein NBA-Spieler. Wir wussten es vor der Preseason, es hat sich dort gnadenlos bestätigt. 44 Minuten in der Preseason, 4 Pünktchen, 2 von 16 aus dem Feld, 5 Turnover stehen einem Assist gegenüber. Er ist hoffnungslos überfordert und das ist kein Pech, das ist keine Gewöhnungsprobleme an dieses andere Level, das ist nicht irgendwie die neuen Regeln oder dass der Korb weiter weg ist, wenn er wirft. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Verletzungen zu tun oder Druck, das kann schon alles irgendwo mit reinspielen auch, aber die große Erkenntnis ist, und wie gesagt, so eine große Erkenntnis ist es gar nicht, er ist nicht gut genug. Da sind die Skills nicht da für das NBA-Level, nicht einmal in der Preseason, was noch nicht mal im Ansatz das Level ist, was wir in der Regular Season sehen werden, was dann noch nicht mal im Ansatz das Level sein wird, was man in den Playoffs dann zu sehen bekommt. Er wird seinen Moment kriegen mit LeBron Opening Night, da bin ich mir sehr, sehr sicher, gegen die Timberwolves und dann ab in die G-League. An den Skills arbeiten, am Game arbeiten, abseits von diesem Rampenlicht und jeden Tag vor irgendwelchen Kameras stehen zu müssen. Und dann kann man in ein paar Jahren gucken, ob sich die Chance nochmal bietet. Aber Stand heute ist er nicht gut genug und es sieht auch nicht so aus in meinen Augen, dass er jemals so gut genug sein wird, zumindest für das NBA-Level, was nicht schlimm ist. Das ist kein Hate, das ist keine Kritik. Wie viele andere 55. Picks sind zu NBA-Spielern geworden und haben wirklich eine eine längere Karriere auch dort gehabt. Das sind nicht viele. Alles kein Drama, aber wer es noch nicht geglaubt hat vor der Preseason, der wird es jetzt allmählich dann auch glauben müssen, weil es ist einfach offensichtlich in jedem Game, auch heute Nacht wieder gegen die Warriors, dass da stehen 9 NBA-Level-Spieler auf dem Parkett und der 10. ist halt Bronny James. So schwer mir das tut auch zu sagen und so sehr ich mir wünschen würde, dass es anders ist, aber es ist halt leider einfach so.
Ich habe diese Woche ein Video gesehen, in dem gesagt wurde von irgendeinem Creator, der das ein bisschen reißerisch formuliert hat für meinen Geschmack, dem ich aber inhaltlich leider zustimmen musste. Ich glaube, bei Bronny ist eher die Frage, ob er überhaupt sich in der G-League wird durchsetzen können als echter Rotationsspieler. Weil das sagt man dann immer so leicht dahin. Ja, dann geht er in die G-League und dann wird er in die G-League geschickt. Ich glaube, das ist auch nicht gesichert, dass er, weil die G-League ist halt auch voll mit entweder Ex-Profi, also Ex-Spielern oder hohen College- und Highschool-Recruits, die sich unbedingt beweisen wollen, unbedingt in die NBA. Keine Ahnung, zum Beispiel Luca Garza von den Timberwolves hat in seinen ersten 3 NBA-Jahren jeweils die meiste seiner Zeit in der G-League verbracht, hat dort dann auch tatsächlich performt. Der war aber ein mindestens einmaliger, ich glaube sogar mehrfacher College National Player of the Year Kaliber und so. Und Bronny James hat halt im College letztes Jahr zwei Punkte im Schnitt gemacht oder so. Also der war ja auch kein guter College-Spieler oder so. Also es wird für ihn, glaube ich, erstmal darum gehen, sich überhaupt in der G-League halbwegs etablieren zu können, bevor wir überhaupt mal weiterdenken können. Und ich glaube, das ist eine Realisierung, die bei vielen, natürlich vor allem Lakers-Fans, noch aussteht. Also ich bin da voll bei dir. Ich kann das nur unterstreichen. Sie sollten diesen Moment zusammen mit LeBron auf dem Feld, sollten sie möglichst schnell aus dem Weg räumen und ihn dann in die G-League schicken, weil ich mir halt auch nicht vorstellen kann, dass er da in diesen Trainingseinheiten bei den Lakers, das bringt dir ja für deine Entwicklung auch nicht so viel. Man sagt immer, du musst mit Besseren trainieren, du musst mit den Besten trainieren, aber wenn du hoffnungslos überfordert bist, weiß ich nicht, ob dir das für deine persönliche Entwicklung dann allzu viel bringt. Ja. Wollen wir loslegen mit dem Hauptteil der heutigen Folge? Ich würde mir noch kurz ein Holy machen und dann können wir reinstarten ins Power Ranking, oder?
Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe meinen schon am Start. Vielleicht hat der eine andere Hörer sein Holy auch schon kalt gestellt und hört dann gerade genüsslich diese Folge bei einem hoffentlich gekühlten Holy Energy, Iced Tea oder Hydration. Unsere beiden Rabattcodes, einmal für Neukunden und für Bestandskunden, findet ihr in der Videobeschreibung zusammen mit unserem Link. Damit könnt ihr euch etwas Gutes tun, euch die besten Softdrinks im Game gönnen und unterstützt gleichzeitig hier auch uns beide und dieses kleine, aber feine Podcast-Projekt.
Ja, so ist es. Und dass ihr merkt, dass das hier nicht irgendwie geskriptet war oder so. Da ist er, der Holy. Ich habe mir gerade wirklich einen Holy gemacht und jetzt kann es gleich weitergehen. Das ist doch der The Sound of Love. Kennst du, das habe ich glaube ich schon mal gemacht, diesen Witz, diesen Vergleich. Kennst du diesen italienischen Koch, der auf Insta kocht und so verschiedene Pasta-Gerichte macht und so? Und wenn der dann seine Pasta in der Pfanne schwenkt und es dann dieses klatschende Geräusch macht, dann sagt er immer, das ist The Sound of Love. Und das hier ist The Sound of Love.
Kennst du all nicht? Mein Gastronomie-Content konsumiere ich von diesem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der dann so in die Kamera so klatscht und sagt so, hallo meine lieben Gastro-Kollegen oder irgend sowas, so irgendeine Catchphrase. Kennst du den?
Ja, Kemal irgendwas heißt der. Den habe ich schon mal getroffen.
Macher. Ach so.
Ja, der kommt aus Hamburg, soweit ich weiß. Und der war, als ich in Hamburg war, letztes Mal auf der OMR-Messe, war der am Stand von TikTok. Also TikTok hatte da einen Messestand und hatte da einige Creator eingeladen.
Gastro-Freunde war es, glaube ich. Hallo, meine lieben Gastro-Freunde.
Nee, ich glaube Gastro-Kollegen.
Irgend sowas, also ja. Aber hey, wenn man einen Podcast mit Celebrities aufnimmt, dann sollte mich das nicht überraschen, dass du dann natürlich auch den anderen Celebrity schon mal getroffen hast. Also,
ja, selbstverständlich.
My bad. Beim nächsten Mal gehe ich direkt davon aus, dass du die Person schon getroffen hast.
Ja, da kommt man einfach in so gewisse, also wenn man einen Podcast macht mit Just a Kid from Germany, dann kommt man in gewisse Kreise rein. Das passiert automatisch. So ungefähr stelle ich es mir auch in Hollywood vor. Das ist so peu à peu. Leute, checkt Holy aus. Sehr, sehr gerne. Schaut auf unsere Rabattcodes, auf unsere Angebote und deckt euch da ein mit Hydration Drinks, mit Iced Teas und natürlich vor allem, in meinem Fall vor allem, mit Energy Drinks, weil ich habe auch ganz, ganz kurz noch, dann legen wir los, ich habe einen Holy Life Hack entdeckt. Ich habe den Strawberry Shark und den Lemon Lizard, die zwei Sorten, die ich gerade am meisten frequentiere, ich habe die gemischt. Ich habe einen halben Scoop jeweils. Ich weiß nicht, was über mich kam. Da war irgendwie die kreative Ader gerade besonders stark. Mhm. Und das hat super geil geschmeckt. Also ich bin, in Zukunft werde ich versuchen, 50-50 Holy-Mischungen herauszufinden.
Halt uns auf dem Laufenden.
Genau, ich update euch. Wenn ich da was ganz, ganz Wildes zusammenstelle, dann gebe ich euch Bescheid.
Kaum fängt der Mann an, für sein Holy nicht mehr selber zu bezahlen, sondern den zugeschickt zu bekommen, da werden die Experimente hier angefangen.
Lass so uns loslegen, würde ich sagen.
Lass oder? Uns loslegen.
Die letzten drei Plätze in der Western Conference waren noch vermeintlich einfach für mich. Bin ich
wirklich
gespannt, ob wir die hier gleich platziert haben. Ich habe an Platz 15 die Portland Trailblazers und ich habe ihnen 22 Siege zugeschrieben.
Ich habe auf Platz 15 auch die Portland Trailblazers. Ich habe ihnen 18 Siege gegeben.
Ah, okay, krass.
Ja, weil halt einfach irgendwo, irgendein Team kann halt nicht so wirklich viel gewinnen. Und ich hatte in unserer Folge letzte Woche, wo wir über den Osten geredet haben, schon gesagt, okay, ich muss beim Westen ein bisschen gucken, dass, weil halt so viele Siege im Osten schon genannt sind, dass halt im Westen nicht mehr so viele ankommen. Und jetzt habe ich die ganzen Westteams durchgerankt und habe denen allen auch viele Siege gegeben. Also wenn man wahrscheinlich meine Siege am Ende summieren würde, würde irgendwo die Mathematik nicht aufgehen. Und dann habe ich einfach kam ich am Ende bei den Blazers und dachte mir, okay, komm, wenn ich euch jetzt auch noch 22, 23, 24 Siege gebe, dann geht es halt erst recht nicht mehr. Also ein Team muss halt schon wirklich richtig, richtig mies sein. Und das sind in meinen Augen die Blazers.
Ja, ich habe das auch versucht ein bisschen zu gewichten, weil ich an der Spitze des Westens mal wieder ganz schön viele Siege gegeben habe. Also ich habe 9 Teams mit mindestens 45.
Ich auch.
Und so wie letzte Woche im Osten habe ich 6 Teams mit mindestens 50.
Habe ich 5.
Okay, und habe dementsprechend die Blazers und, also 22 sind ja trotzdem noch sehr wenige Siege. Und ich habe auch dem Team, das ich an 14 habe, sehr wenig gegeben. Ich glaube halt, dass bei den Blazers, klar, man hofft drauf, dass sich der Scoot Henderson-Effekt irgendwo einstellt, dass er mehr zeigen kann. Das ging schon in die richtige Richtung gegen Ende der letzten Saison, aber da erhofft man sich natürlich einen großen Sprung im Vergleich zu seiner sehr enttäuschenden Rookie-Saison. Es sind zumindest am Anfang der Saison noch Veteranen-Pieces da. Jeremy Grant ist noch da, DeAndre Ayton ist noch da. Ich würde davon ausgehen, dass da auch Leute weggetradet werden im Laufe der Saison bis zur Deadline, aber am Anfang ist das ebenso, wie wir es letzte Woche im Osten auch bei ein paar Teams hatten. Da ist so ein Grundlevel an Kompetenz einfach da und das wird am Anfang noch ja, mehr oder weniger aus Versehen, wenn man so möchte, für den einen oder anderen Sieg sorgen. Danny Avdija ist da, unser Liebling, den die Wizards haben ziehen lassen, der da jetzt in Portland aufschlägt. Anthony Simons, Shaden Sharp, also das ist ein Team, bei dem sowohl viele Junge, also so ganz Junge, ganz Wilde mit Scoot und jetzt auch mit Donovan Klingen, den sie dieses Jahr gedraftet haben, bei dem ich sehr gespannt bin, wie da die Rotationsverteilung aussieht. Also ich würde stark von ausgehen, dass er am Anfang von der Bank kommt und Ayton noch der Starter ist. Wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, ob man einen Abnehmer findet für Ayton. Ja, es ist mir einfach gerade noch ein bisschen zu viel Kompetenz irgendwie so an den Ecken und ich glaube, dass die Jungen beachtliche Schritte machen können. Deswegen hier unter die 20 zu gehen, war mir ein bisschen zu krass, aber ich sehe es schon. Also die Blazers sind eines der Top 3, 4 Tanking-Teams ligaweit. Die wollen schlecht sein, die werden schlecht sein. Und ob das dann am Ende 22 oder 18 sind, ich glaube, dass da reicht dann schon eine kleine Verletzung für einen Grant oder eine Verletzung für einen Ayton und dann sind das direkt mal ein, zwei Siege weniger. Scoot wird weiterhin strugglen. Wir werden sehen.
Gut, dann sind wir uns ja dahingehend einig, dass sie Letzter werden. Ich denke, wir sind uns auch beim Vorletzten einig. Ich nehme an, auch da hast du die Utah Jazz.
Ja, selbstverständlich. Und denen habe ich 25 Siege gegeben.
Ich bin bei 26 Siegen. Was Utah angeht, wie viel haben sie letztes Jahr gewonnen? Utah letztes Jahr 31. Ich möchte aber sagen, das war die Saison, wo sie überraschend gut reingekommen sind.
Sie sind in beiden Saisons, sowohl letztes als auch vorletztes Jahr, sind sie überraschend gut reingegangen. Und ich würde auch darauf tippen, dass sich dieser Trend stoppt.
Ich auch. Schwierig einzuschätzen, das Team. Man hat Lauri Markkanen behalten, wovon ich persönlich nicht ausgegangen war, als die Free Agency Anfang Juli losging. Da hatte ich damals gesagt, es würde mich schocken, wenn Markkanen zum Saisonstart noch in Salt Lake City spielt. Jetzt steht der Saisonstart vor der Tür und genau da wird er spielen. Dann ab kommender Woche, wenn es dann richtig zur Sache geht, hätte ich so nicht erwartet. Keine Ahnung. Klar, man sammelt Picks da und man geht komplett auf die Entwicklung von jungen Spielern. Aber jetzt so wirklich einen richtigen Rohdiamanten, so einen jungen Spieler mit Star, All-Star, mal Franchise-Spieler Upside, hat man nicht. Dafür hat man halt viele gute Spieler, die Contendern helfen würden, Spielern, die auch wirklich Unterschied machen könnten, irgendwo anders. Auch hier wieder, ich glaube, dass die Konkurrenz einfach so gut ist, dass man gefühlt in jedem Spiel haushoher Underdog sein wird. Und in Kombination dazu, auch im Hinblick auf Cooper Flagg und den kommenden Draft-Jahrgang, einfach nicht wieder so viele Spiele gewinnen will. Also ich denke, da wird die Mission ganz klar sein, wir wollen nicht einmal in die Nähe dieser 31 Siege kommen, die wir letztes Jahr geholt haben. Deswegen bin ich jetzt hier bei 26 angekommen.
Ja, sehe ich, wie gesagt, 25 knapp drunter. Ich glaube wirklich, dass dieses Jahr zum einen, weil ihr eigener Pick Top 10 protected ist, ansonsten geht der nach OKC. Also da möchtest du auf gar keinen Fall riskieren, irgendwie versehentlich ins Play-in reinzurutschen und dann vielleicht diesen Pick zu verlieren. Die Argumente für einen weiteren Run in Anführungszeichen, dass man Richtung 30 plus geht, sind schon da. Du hast es gesagt, Clarkson ist da, Lauri Markkanen, das ist ein All-Star-Caliber-Spieler, John Collins ist noch da. Aber ich sehe halt einen relativ simplen Weg, wie man sehr schnell in die Jung- und Wild-Richtung geht. Isaiah Collier, Johnny Juzang, Cody Williams, Kyle Filipowski, alle dieses Jahr gedraftet. Walker Kessler ist noch super jung. Bryce Sansabaugh und Keontae George, die beiden Rookies von letztem Jahr, die beiden Sophomores dann jetzt. Wenn man dann einen Sexton abgibt und einen Clarkson abgibt oder deren Minuten runterschraubt, wenn man Lauri vielleicht irgendwann gegen Ende der Saison aus dem Verkehr zieht einfach, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, und du einfach Will Hardy, der ja ein super Coach ist, also alleine als Coach würde der dich in eine Richtung bringen, die du gar nicht möchtest im Moment als Franchise. Wenn du ihm so ein bisschen sein gutes Spielermaterial wegnimmst, dann sehe ich nicht, wie dieses Team wahnsinnig viele Spiele gewinnen soll. Dann sind wir uns auch da einig.
Jetzt kurz bin ich gespannt.
Die Over-Underlines, die habe ich auch wieder dabei. Die Jazz bei 28,5, das heißt, da sind wir beide drunter. Und die Blazers bei 21,5. Das heißt, ich bin da minimal drüber, beziehungsweise direkt an der Line, und du bist relativ deutlich drunter, was Portland angeht. Die große Frage, wird es jetzt an Platz 13 schon spannend? Oder hast du auch schweren Herzens da jetzt doch noch die Spurs stehen?
Ich habe da die Spurs stehen. Ich war nur überrascht, dass du am Anfang der Folge meintest, dass die letzten drei für dich relativ klar waren, weil ich habe schon eine Weile überlegt.
Ja, ich tatsächlich nicht so lange. Ich glaube, also ich habe ihnen 35 Siege gegeben, du?
Ich habe ihnen 39 gegeben.
Ja, okay, dann wahrscheinlich deswegen, weil ich habe, mein Platz 12 hat 40 und da ist ja dann doch nochmal eine schöne Diskrepanz dazwischen.
Mein Platz 12 hat 40.
Ja gut, dann ist die Diskrepanz bei dir einfach nicht so groß. Ich weiß nicht, ich lasse dich gleich gerne den Case machen, warum du von einem noch größeren Sprung ausgehst als ich. Es ist kein Geheimnis, dass ich ein großer Freund bin von dem Chris Paul-Signing von Harrison Barnes. Ich liebe Stephon Castle. Ich liebe auch seine Ansätze bislang in der Preseason. Aber ich glaube, der Sprung von letztem Jahr 22 Siegen auf das, was ich jetzt habe, 35, ist ja schon krass. Aber dann Richtung 40, das war mir einfach noch ein Tick zu krass vom Sprung her. Weil ich glaube, da ist dann doch noch viel. Devin Vassell wird wohl den Saisonstart verpassen, verletzungsbedingt. Chris Paul, weißt du nie in seinem Alter, wie viele Spiele er überhaupt machen kann. Auch bei Wemby sind die Verletzungssorgen nicht ganz aus der Welt geschafft. Er hat jetzt in seiner Rookie-Saison, das war ja der größte Sorgenpunkt bei ihm, hatte überhaupt keine Probleme in der Richtung. Ja, habe ich noch so ein mulmiges Bauchgefühl. Und der Rest des Kaders ist zwar besser geworden, aber halt weiterhin nicht super gut. Also ja, deswegen, ich habe sie schon nochmal ein kleines Stückchen unter meinem Platz 12. Aber du bist etwas optimistischer, was die Spurs angeht anscheinend.
Ich verstehe das vollkommen, was dagegen spricht, und ich kann auch nicht dagegen argumentieren, was du hier gesagt hast. Aber ich glaube, dass Wemby einen gigantischen Sprung machen wird, dass er als defensiver Anker zumindest für eine gute Defense sorgt, als bester Verteidiger der Welt, und dass er halt offensiv nochmal wie ein anderer Spieler aussieht zum Saisonstart und dann im Verlauf der Saison nochmal ein anderer Spieler. Also die Form, die Wemby, wenn er gesund bleiben kann, Richtung März haben kann am offensiven Ende, ich will es mir noch gar nicht vorstellen. Ich liebe den Fit mit Chris Paul. Ich denke, dass CP3 ihm wahnsinnig hilft. Gar nicht mal zwangsweise nur, wenn er ihm Lobs zuspielt und sie halt auf dem Parkett diese Connection haben, aber einfach Tag für Tag, dass sie zusammenarbeiten, dass Wembanyama lernt von Chris Paul, wirklich Basketball-IQ-mäßig, erfahrungsmäßig, jemand, der halt schon alles erlebt hat und unzählige Schlachten geschlagen hat, dass man einfach täglich mit so jemandem zusammenarbeiten darf. Und ja, das kann sehr gut helfen. Also ich glaube, dass der Einfluss von Chris Paul, dass man den auch Jahre später noch sieht. Bestes Beispiel ist der Dude, den du in deiner Headline mit dabei hattest, Shai Gilgeous-Alexander. Ich glaube nicht, dass der so gut geworden wäre, so schnell, wenn er nicht mit Chris Paul zusammen gespielt hätte. Und ich glaube, dass vieles, was Chris Paul ihm dabei gebracht hat und was die beiden zusammen erarbeitet haben, halt jetzt auch noch Früchte trägt. Und ich denke, dass Wemby da eine ähnliche Entwicklung machen kann. Stephon Castle überragt in der Preseason, war in meinem Video mit drin, wo ich über 3 Rookies geredet habe, die mich sehr positiv überrascht haben bisher in der Preseason. Also wahnsinnig, wahnsinnig vielversprechend. Winning Plays, richtige Plays, klasse Defense, Shooting, Erweitern von Vorteilen, athletisch. Also gibt wenig, was man nicht mögen kann an Stephon Castle. Über den jungen Kern haben wir uns in unserer Folge der besten jungen Kerne geredet. Also es ist nicht nur Wemby, der da rumläuft, sondern da sind gute, junge Spieler, die noch weit weg von ihrer Prime auch um ihn herum. Wir haben Popovic als Coach immer noch an der Seitenlinie. Ich glaube nicht, dass es reicht fürs Play-In. Und bis dahin sind auch noch dann ein paar Siege weg. Auch nicht so unendlich viele, aber da war es jetzt nicht ganz so knapp. Aber ich glaube, dass man in Richtung 40 Wins gehen kann und eine Saison knapp unter 500 auch spielen kann. Okay, aber das ist halt auch der Best Case. Also diese 39 sind, glaube ich, so ziemlich der Best Case. Und ich bin halt sehr optimistisch, dass wir in diese Richtung gehen.
Absolut denkbar. Over-Underline liegt bei 35,5, also da bin ich wieder genau drauf. Und du dann dementsprechend relativ deutlich drüber.
Aber das muss man ja auch dazu sagen, wir reden jetzt hier nicht über unseren Best Case, über unseren Worst Case und was der realistische Case ist, sondern wir tippen. Genau. Und wenn wir halt tippen, dass es super nah an den Best Case rangeht, also realistisch gewinnen die Spurs 34, 35 Spiele. Da sind wir uns beide, glaube ich, einig, aber das ist ja, wir sagen ja jetzt nicht, was dieses Team aufs Große und Ganze gesehen realistisch gewinnt, sondern was halt wir tippen. Und ich tippe halt, dass alles sehr, sehr gut läuft bei den Spurs. Und wenn man das ein bisschen schlechter sieht, dann kann man sich auch unter diesem realistischen Case irgendwie da ansiedeln. Aber ich bin halt sehr optimistisch bei diesem Team.
Ich glaube sogar, dass der Best Case noch höher sein kann, als du das gerade skizzierst. Also ich denke, die Offense war halt katastrophal letztes Jahr. Ich denke, da wird Chris Paul sehr, sehr weiterhelfen. Und die Defense war schon auch noch Bottom 10, aber zumindest Platz 21 und mit einer weiteren Entwicklung von Wemby.
Das hast mich jetzt du interessieren, wie die Szene Defense heute Nacht gesehen? Nee. Wemby im Post spinnt sich um seinen Defender rum und könnte halt für den leichten Lob angespielt werden. Und Harrison Barnes interessiert das halt absolut nicht. Und der verliert dann den Ball und Wemby war pissed. Hat in seine Hand geschlagen und war wirklich pissed. Das habe ich auch direkt in meinem Reel als erste Szene mit dabei gehabt, weil einfach, ich dachte, ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo man sich dachte, okay, gut, vielleicht hat sich doch nicht alles geändert in San Antonio. Also dachte, da wird es wieder viele Situationen geben, wo Wemby einfach anspielbar ist, easy. Und die Pässe nicht kommen und dann ein paar Minuten später stiehlt sich Wemby den Ball und dribbelt ihn selber vor und dann zeigt er einfach mal, wie ein Lob aussieht, als er ihn dann Jeremy Sohan in der Transition zuspielt. Und dann wird sich wahrscheinlich gedacht haben, so, das ist ein Lob. Hier, ich zeige euch mal, wie es geht. Und ich hätte gerne auch solche Lobs dann. Das fand ich sehr ironisch.
Und was man auch dazu sagen muss, die Spurs haben ihr Net-Rating ganz schön underperformed letztes Jahr. Also die hätten letztes Jahr eigentlich schon knapp 4 Siege mehr holen sollen, laut Net-Rating. Ich gucke mir gerade an, ich habe jetzt mal 1. März als Cut-Off-Point genommen. Da waren es noch, wie viele Spiele hatten sie da noch? Also keine super kleine Sample-Size. 10 Siege, 12 Niederlagen, also 22 Spiele. Und da hatten sie die viertbeste Defense der NBA in diesem Zeitraum. Bis zum Ende der Regular Season. Die werden jetzt keine Top-5-Defense haben nächste Saison. Aber dass das jetzt schon überdurchschnittlich werden kann in der Defense, da würde ich fast sogar schon von ausgehen. Und wenn die Offense sich dann ein bisschen, also ich denke, der Best-Case ist sogar noch über dem. Also Best-Case sehe ich sie vielleicht tatsächlich im Play-In. Zumal Best Case würde ja dann auch bedeuten, dass von den anderen Teams, keine Ahnung, die Warriors zum Beispiel, dass die Clippers noch mehr abfallen, als wir jetzt beide davon ausgehen anscheinend. Da spielt ja dann auch noch die Konkurrenz mit rein. Also Best Case Play-In würde ich nicht ausschließen tatsächlich.
Jetzt bin ich gespannt.
Hast du die Clippers auch an 12?
Nein, 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 nein. Ich habe die Pelicans auf 12.
Ich habe die Pelicans an 7. Da haben wir es wieder.
Da haben wir es wieder.
Okay, sehr interessant. Wen hast du dann an 12?
Pelicans.
Ach so. Komm, lassen wir drin, egal.
Also was
du hast die Pelicans an 12. Okay, wie viele Siege hast du ihnen gegeben? Okay, ich habe ihnen 49 gegeben.
Oh!
Also gar keine so krasse Diskrepanz, wie man jetzt denken würde, von 7 auf 12, aber schon ordentlich. Das heißt, ich bin halt voll wieder auf dem Zion-Hype-Train. Ich merk's schon. Ich habe am Sonntag unseren Fantasy-Draft. Ich spiele ja Fantasy-Basketball, das wissen viele gar nicht. Ich spür's schon, es kommt. Ich werde ihn wieder irgendwann in der dritten Runde oder so und werde es dann wahrscheinlich wieder bereuen. Ich glaube an die Bilder, daran, dass er abgecheckt. Daran, dass er abgespeckt hat. Ich glaube weitestgehend an das Teamkonstrukt drumherum. Ich mag den DeJounte Murray-Fit wahrscheinlich sogar einen Tick mehr als noch kurz nach dem Trade. Ich würde mir in einer perfekten Welt wünschen, dass man CJ von der Bank bringt. Ich glaube, das wird nicht so kommen, aber das wäre geil. Ich glaube an Trey Murphy. Ich hatte ihn als Honorable Mention bei unseren Breakout-Kandidaten in unserer neuesten Supporter-Folge. Apropos. patreon.com/doublestepback. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Supportet, wenn ihr Bock habt. Da kommt dieser Tage und jetzt auch diesen Monat kommt da richtig, richtig viel Futter für euch Fans.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich bin Believer an die Pelicans. So, und natürlich die Brandon Ingram-Situation und natürlich die sehr dünne Center-Rotation. Aber ich glaube, dass du mit diesen Smallball-Lineups, mit Zion und mit Herb Jones auf den großen Positionen, dass du da in der Regular Season weitestgehend ganz gut durchkommst. Die Offense könnte wahnsinnig gut sein in dieser Konstellation. Und halt vor allem, also es steht und fällt halt mit dem, was man sich von Zion erwartet. Und ich erwarte mir sehr viel von Zion dieses Jahr. Ich denke, dass Ingram sich zumindest halbwegs einfügen wird am Anfang und vielleicht bekommt man dann ja auch noch was für ihn, wenn man ihn dann doch traden sollte im Laufe der nächsten Monate. Weiß nicht, ich bin Pelicans Believer dieses Jahr.
Ja, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen, warum man jetzt nicht super pessimistisch diesem Team gegenüber ist. Auch hier, das müssen wir über alle Teams auf den unteren Plätzen sagen, hat das auch viel mit der Konkurrenz zu tun, dass die Konkurrenz einfach so stark ist. Also in einem nicht so heftigen Westen sollten die Pelicans deutlich weiter vorne sein. Und Teams, die so gut sind wie die Pelicans, sind in der Regel nicht auf 12, was ja mein Tipp ist. Das heißt, das sagt schon sehr viel aus über diese Tiefe in dieser irren Western Conference. Aber unabhängig davon bin ich halt auch lange nicht so optimistisch wie du, was die Pelicans angeht. Ich denke auch, dass Zion ein krasses Jahr haben wird. Genauso glaube ich aber auch, dass Zion wieder sehr viel Zeit verpassen wird. Ich denke, es ist Wunschdenken und es gibt nicht so wirklich einen Anlass dafür, optimistisch zu sein, dass Zion hier 70 Spiele macht in der kommenden Saison. Ich wüsste nicht, woher das kommen soll, dass man sagt, okay, das wäre jetzt irgendwie mein Tipp oder ich denke, das wird passieren. Das würde mich sehr überraschen. Da hat die Vergangenheit eigentlich gezeigt, dass man das so gut wie ausschließen kann, dass er jetzt ein bisschen
abgenommen hat. Naja, der Anlass wäre, dass er letztes Jahr 70 Spiele gemacht hat.
Okay, gut.
Und dass er jetzt abgespeckt hat.
Das ist ein durchaus gutes Argument. Da kann ich jetzt nicht viel dagegen sagen. Dann ist die Frage, wie realistisch ist, dass er so etwas, was ja für ihn schon ein sehr besonderes Achievement ist, 2 Jahre hintereinander hinkriegt.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ja, er hat 70 gemacht. Bei wie vielen von den 70 war er in NBA-Level-Shape? Ich habe ihn einmal live spielen sehen in Miami. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Das zählt als Zion Williamson-Spiel. Das zählt in die von dir beschriebenen 70 gerade rein. Lass mich dir sagen, das sollte nicht zählen. Zion hat gesessen, als alle standen, während die Hymnen gespielt wurden. Zion ist auch nicht mit eingelaufen und Zion hat keinen einzigen Sprint hingelegt, das ganze Spiel über. Das war kein NBA-Spiel von einem NBA-Level-Shape-Spieler. Aber ich rede mich raus gerade aus deinem sehr, sehr guten Argument, dass er ja letzte Saison 70 gemacht hat und dass das deswegen gut und gerne auch wieder passieren kann.
Mich würde interessieren, was er denn aufgelegt hat in dem Spiel. In Miami, sagst du?
Das war in Miami.
22.3.?
22.3.
Oh, wow. Oh, wow.
Ja.
Alter. 4 Punkte?
Eines der schlechtesten Spiele in seiner Karriere. Wie ist die Deadline?
Also er hatte mehr Turnover als Punkte. 4 Punkte, 5 Turnover, 4 Assists, 5 Rebounds, 2 von 7 aus dem Feld und er hat knapp unter 25 Minuten gespielt. War aber ein, also war ein Blowout-Sieg für die Pelicans. Muss man ihm wenigstens das zugute halten. Aber das war schon tough. Im nächsten Spiel dann 36, 7 und 6.
Ja, ja. Das kann man dann gut und gerne auch als
ein sehr, Spiel ein werden. Sehr dämliches Timing gehabt. Und er hatte in den Spielen davor 20, 28, 26, 34, 33, 27 und in den Spielen danach auch nochmal 5-mal mindestens 25. Also da hast du ihn irgendwie, da ist irgendwie gerade sein Hamster gestorben oder sowas.
Ja,
da hast du
ihn
echt an einem schlechten Tag erwischt.
Im Februar 2022 habe ich die Pelicans im Madison Square Garden gegen die Knicks spielen sehen, da war er verletzt. Also in meiner Rechnung habe ich Zion noch nicht spielen sehen, live.
Schade.
Weder in New York damals, als er verletzt war, noch in Miami, als er was auch immer da gemacht hat. Aber wir schweifen leicht ab. Klar, wenn du davon denkst, dass Zion hier eine MVP-Level-Saison vielleicht spielt und komplett zerreißt und sehr viel fit bleibt, dann sehe ich schon durchaus, warum man die Pelicans da auf einem Play-In-Platz hat, auf einem der vorderen Play-In-Plätze. Ich denke nicht, dass es passiert. Ich halte es für eine katastrophale Idee, ohne einen Center, ohne einen richtigen guten Center in die Saison zu gehen und Herb Jones auf der 5, ob es am Ende Herb Jones ist, der die Center verteidigt oder ob Zion ist, so oder so, ich glaube, es ist eine sehr, 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 sehr schlechte Idee. Ich halte davon überhaupt nichts. Auch nicht während der Regular Season. Ich glaube, man wird inside von großen Centern, von physischen Centern gekillt. Ich glaube, man wird massive Probleme an den Brettern. Das ist so ein Game, da droppt Zach Edey 36 und 16 ja. gegen. Und das darf halt nicht sein. Bei aller Liebe zu Zach Edey und auch er einer der Rookies, die brillieren bisher in der Preseason, halte ich für einen großen Fehler. Ich glaube nicht, dass die Einzelparts, die ja an sich auf dem Papier gut sind, zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube weder, dass Ingram zu Zion oder Murray passt. Ich glaube nicht, dass Murray zu Ingram oder Zion passt. Und wenn du einen Spieler hast wie Zion, dann muss das Ziel sein, nicht individuell ordentliche Spieler an dessen Seite zu stellen, sondern Spieler, die perfekt zu ihm passen. Und der beste Mitspieler, den Zion je an seiner Seite hatte, ist Lonzo Ball vom Fit her. Und der zweitbeste ist JJ Redick. Was alles sagt darüber, wie die Pelicans da im Roster-Building kompetent sind. Und das ist kein Roster, was die Stärken von Zion zum Vorschein bringt. Das ist kein Roster, das von Zion auch nur ansatzweise optimal funktioniert. Das ist ein Team, glaube ich, mit vielen Egos, mit Spielern, die nicht zusammen spielen wollen, die nicht zusammen spielen können. Und das ist der Grund, warum ich sie hier hinter den anderen guten Western Conference Teams habe.
Ja, großartig dagegen gehen kann ich da wiederum auch nicht. Die Over-Underline liegt bei 45,5, also geht eher in meine Richtung als in deine, aber liegt so ziemlich in der Mitte. Das sind wahrscheinlich so ein bisschen die zwei Pole. Also wobei sich, also spontan fühlen sich 49 schon auch viel an. Ich glaube, ich gebe zwei runter. Ich gebe ihnen 47, was aber trotzdem noch Platz 7 bedeutet in meinem Ranking. Mhm. Ich habe die Clippers an 12 mit 40. Wo hast du die denn?
Ich habe sie an 10 mit 44.
Okay. Ja, bei den Clippers bin ich dann doch etwas pessimistischer am Ende, als ich das eigentlich dachte, weil ich eigentlich gar kein so großer Feind bin von diesem Roster. Ich denke, James Harden-Ball wird in der Regular Season ganz gut funktionieren. Kawhi letztes Jahr auch ein Jahr gehabt, in dem er sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Leider dann gegen Ende in den Playoffs wieder verletzt, aber vielleicht kann er das ja einigermaßen halten. Wobei er anscheinend jetzt schon wieder nicht ganz so ready sein soll für den Saisonstart. Ich mag das Personal drumherum. Norm Powell, Batum hat man geholt, Derrick Jones Jr. hat man geholt, Zubats. Ich glaube, das Team wird halt einfach so ein Mittelmaß-Team sein und ich habe sie jetzt halt leicht unter Mittelmaß mit den 40, bin da aber trotzdem noch über der Over-Underline, die bei 38,5 liegt.
Die ist ein Joke.
Die ist
in
wirklich,
Augen.
Die ist wirklich low, das stimmt. Also die preist halt wahrscheinlich mit ein, dass Kawhi viel verpasst. Also wenn Kawhi die halbe Saison verpasst, dann gewinnen sie auch keine 40 Spiele. Da würde ich mich tatsächlich drauf festlegen. Aber wenn er halbwegs fit bleiben kann, so wie letztes Jahr auch, wenn er sein Pensum abspult, wenn Harden jetzt mit mehr Usage und mit mehr Verantwortung endlich wieder Harden-Ball spielen kann, dann sehe ich auch nicht, dass dieses Team komplett abrutscht.
Ich habe vor einer Weile schon gesagt, dieses Team ist eine Kawhi-Leonard Verletzung, eine große Kawhi Leonard-Verletzung, davon weg, komplett rauszufallen aus dem Play-In-Plätzen. Ich habe jetzt diese große Verletzung mal noch nicht einkalkuliert, deswegen habe ich sie hier auf dem letzten Play-In-Platz. Ich teile alle Sorgen, die du teilst, was dieses Team angeht. Ich glaube, sie hatten eine katastrophale Offseason. Harden Ball ist 2018 noch eine gute Idee gewesen, auch 2021, nicht mehr 2024/25. Ich glaube nicht, dass man im Ansatz das ersetzen konnte, was man durch Paul Georges Abgang verliert. Und ich glaube auch nicht, dass man Spieler hat, die davon profitieren, jetzt in einer größeren Rolle zu sein. Du kannst sagen, oh ja, dann kann Norman Powell jetzt aufblühen. Oder vielleicht hat Terrence Mann jetzt im achten Anlauf gefühlt doch mal sein Breakout, ja. Ist es gut, wenn Norman Powell 5, 6, 7 Würfe, Pull-ups mehr nimmt pro Spiel? Nein. Wird Terrence Mann sein Breakout-Jahr haben? Wahrscheinlich nein. Also wir reden hier nicht über eine Situation, wo man sagt, okay, dieser Spieler ist jetzt weg. Und das ist das, was die Clippers uns erzählen seit einigen Tagen, dass ja durch den Abgang von Paul George jetzt hier Shots frei werden und Ballhandling und Spieler jetzt in größeren Rollen aufblühen können. Und ich glaube, dass das sehr viel Schöngerede ist. Und am Ende landet der Ball doch bei einem 35-jährigen James Harden, der die Fäden zieht, aber das halt nicht mehr auf dem Level kann, vor allem über eine komplette lange Saison. Ich glaube, dass man defensiv ordentlich sein wird. Ich glaube, dass man gut gecoacht sein wird. Ich glaube nicht, dass Kawhi Leonard diese Hälfte der Saison verpassen wird. Und deswegen gehe ich hier mit 44, was immer noch pessimistisch und skeptisch und nicht gut ist. Aber jetzt hier in die 30er zu gehen, das kam jetzt für mich genauso wenig in Frage, wie sie in Richtung 50 zu schicken. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Mittelweg hier. Mein 44 Siegen und dann halt entsprechend auf Platz 10.
Alright. Das heißt, hast du dann vermutlich die Rockets an 11?
Ja, ich habe die Rockets an 11. Optimismus, ja, weil wir 7 Spieler in diesem jungen Kern haben, die alle zocken können und die alle noch nicht mal im Ansatz mit ihrer Entwicklung fertig sind. Ich glaube, Şengün wird ein klasse Jahr haben. Ich glaube, dass Jalen Green wieder ein herausragendes Jahr haben wird. Beide gefallen mir gut in der Preseason. Ich glaube, dass Reed Shepard einschlagen wird und dass einfach da die vielen guten jungen Spieler in diesem Kern guten Basketball spielen, in Kombination mit den Vets. Aber, und auch das hat man gesehen in der letzten Saison und auch in dieser Preseason schon, wenn Vliet nicht auf dem Parkett steht, dann ist das ein wilder Hühnerhaufen, wo es nicht so richtig ein Konzept gibt, eine klare Hierarchie, eine klare Rollenverteilung, sondern wo 5 individuell gute Basketballer versuchen, irgendwas zu machen, ohne Sinn und Verstand. Und deswegen war ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt geht's hier in Richtung Mitte 40 Siege, in Richtung wirklich Play-In. Ich habe sie bei 42. Ich weiß nicht, wo du bist.
Ich habe sie bei 41.
Ja, gut, dann sehen wir das ähnlich. Also, worauf ich hinaus möchte, Optimismus auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Team wird sich weiterentwickeln. Und wir werden auch jetzt in dem Jahr sehr viel mehr lernen darüber, wer die Keeper aus diesem Kern sind. Auf der anderen Seite ist das ein blutjunges Team, einem sehr toughen Schedule auf jeden Fall die Saison über, weil man in dieser krassen Western Conference spielt. Und man ist sehr darauf angewiesen, glaube ich, dass die Vets dieses Schiff da steuern und Ordnung Ruhe reinbringen und ein bisschen gegen dieses Chaos angehen. Und deswegen glaube ich, dass man Streaks haben wird, wo man 5, 6, 7 Spiele in Serie gewinnt. Und das ist auch häufiger mal so bei jungen Teams. Und wenn du gewinnst und es läuft und dann kannst du es mit jedem aufnehmen. Aber dann werden wir, denke ich, auch Stretches haben von 2 Wochen, wo man 6 Spiele in Serie verliert und wo man denkt, okay, was zum Teufel? Das ist ja überhaupt nicht gut, was sie gerade am offensiven Ende da veranstalten. Und ja, was zum Teufel? Deswegen, ich glaube, dass eine Saison sein wird, die geprägt sein wird von Ups und Downs. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Team, was in meinen Augen bei 500 ankommen wird, am Ende auf Platz 11 landet. Und du scheinst es ja ähnlich zu sehen.
Ja, wie gesagt, ich habe sie bei 41, ich habe sie auch an 11. Es fühlt sich irgendwie falsch an, weil halt die Rockets letztes Jahr das Netrating eines 46-Siegeteams hatten. Also sie haben ihr Netrating von allen Teams am meisten underperformed, haben 5 Siege zu wenig in Anführungszeichen geholt, was immer ein Indikator für 2 Sachen ist. Zum einen einfach Pech, wenn man sein Netrating underperformt, kann das auch einfach viel mit Pech zu tun haben. Zum anderen, dass du in knappen Spielen am Ende nicht das nötige Klatschgehen hast. Schrecklicher Term, aber ich glaube, so wird deutlich, was man meint, dass du einfach knappe Spiele tendenziell seltener für dich entscheidest als eben der Gegner. Und ich glaube, das Problem werden sie weiterhin haben. Das ist weiterhin ein Team, das, wenn es offensiv nicht so super läuft, sehr große Probleme kriegen kann. Weiterhin ein Team mit eher wenig Shooting, mit wenig Spacing. Aber trotzdem, wie gesagt, Netrating von einem 46-Siege-Team. Die meisten der Spieler sind jung und bei den meisten kann man sich Schritte erhoffen. Es fühlt sich irgendwie falsch an, sie hier an 11 mit 41 zu haben. Aber ich glaube, sie sind das Team, das bei mir am meisten dem starken Westen zum Opfer fällt und und der Konkurrenz zum Opfer fällt.
Wen hast du dann an 10?
Die Warriors.
Oh!
Ja.
Die habe ich an 5.
Wow. Okay, ja. Das ist krass. Wie viele Siege hast du ihnen denn gegeben?
50.
Okay, ich bin bei 44. Ja, wieder. Das hört sich jetzt richtig krass an von 5 auf 10, aber es sind halt letztendlich 6 Siege, die wir sie hier unterschiedlich sehen. Ja, wahrscheinlich bin ich ein bisschen pessimistischer als du.
Davon würde ich ausgehen.
Curry ist ein Jahr älter. Draymond ist ein Jahr älter. Ich glaube, dass Clay weg ist. Wir haben ja neulich über sie auch gesprochen in unserer Supporter-Folge über die besten Benches. Ah nee, das war keine extra Supporter-Folge, das war der Supporter-Mailbag. Da hatte ich sie hoch mit dabei. Ich mag, was sie gemacht haben im Sommer. Aber ich befürchte halt, dass entweder Steph und Draymond auf ihrem Level bleiben müssen, beziehungsweise vielleicht sogar nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Draymond auch im disziplinarischen Bereich natürlich. Oder dass relativ große Sprünge von Kuminga und von Podziemski und vielleicht von Moody kommen müssen. Und ich glaube irgendwie an beides nicht so ganz. Und deswegen, ich denke, sie werden ein solides Team sein. Ich denke, sie werden im Play-In landen. Ich denke, sie werden mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewinnen. Aber allzu optimistisch, gerade auch jetzt wieder. Ich habe 6 Teams mit mindestens 50 Siegen. Und ich sehe diese 6 halt alle tatsächlich relativ deutlich vor den Warriors leider. Und deswegen bin ich bei 44 gelandet. Aber muss dazu sagen, mein Platz 9 hat 45, mein Platz 8 hat 46 und mein Platz 7 sind dann eben die Pelicans, die ich gerade spontan auf 47 runtergeschoben habe. Also das ist alles sehr eng. Ich sehe schon nochmal einen kleinen Sprung. Also die Play-In-Teams sind bei mir schon nochmal ein Stückchen vor den Rockets. Aber ich hätte die Warriors, ich könnte hier genauso gut auf 7 stehen haben. Da sprechen wir wirklich nur von 2-3 Siegen.
Ja, also alles zwischen wahrscheinlich 5 und 10 ist da relativ nah beieinander. Ich denke, dass wir einen wilden Saisonendspurt wiedersehen werden, wo es auf jedes Game ankommt und wo sich die Standings Nacht für Nacht ändern und Teams durch einen Sieg und eine Niederlage 3 Plätze nach oben gehen können und 3 Plätze nach unten. Und es kann gut und gern sein, dass die Warriors in diesem Mix drin sein werden. Ich glaube, man hat eine überragende Offseason gehabt, gemessen an den Möglichkeiten, abgesehen davon, dass man nicht Larry Markkanen geholt hätte. Also wenn man Markkanen geholt hätte, dann wäre ich noch optimistischer. Wenn man jetzt aber gesagt hat, okay, wir wollen Markkanen nicht holen, wir backen kleinere Brötchen, dann hat man das unter dieser Philosophie und mit diesen Möglichkeiten, die man hatte, glaube ich, so ziemlich optimal gelöst. Die Anthony Melton sieht fit aus, scheint nicht mehr so die Rückenprobleme zu haben, gefällt mir richtig gut bisher. Buddy Hield gefällt mir richtig gut bisher. Ich glaube, Kyle Anderson passt da top rein, auch wenn ich nicht glaube, dass er jetzt auf einmal ein guter Dreierwerfer geworden ist. Ich glaube an die Entwicklung von Podziemski. Ich denke, dass Kuminga zumindest leicht besser werden sollte. Also von dieser Idee, dass er mal irgendwann ein All-Star wird. Ich denke, da können wir uns von verabschieden. Aber dass er zumindest leicht besser wird. Ich glaube, Wiggins wird nicht wieder so ein scheiß Jahr spielen. Und ich würde auch Steph noch nicht abschreiben. Ja, die letzten 3 Monate der Saison, so nach dem All-Star-Break, das war nicht überragend. Aber ich würde jetzt noch nicht sofort das auf sein Alter schieben und sagen, okay, es geht jetzt hier nach unten. Das kann gut und gerne sein. Das kann die Einleitung gewesen sein davon, dass es so ein bisschen nach unten geht bei Steph Curry aufgrund des Alters. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit, um dann zu sagen, okay, gut, das ist jetzt wirklich hier nicht mehr der Steph Curry, der war, als die Warriors den Titel geholt haben. Und so weit bin ich einfach noch nicht. Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass Steph eine absurde Saison spielen wird und dieses Team zu sehr, sehr vielen Siegen führt. Ich verstehe aber auch, dass ich wirklich optimistisch bin und dass ich hiermit nicht nur Platz 5, sondern auch mit 50 Siegen als eines der 5 Teams, denen ich 50 Siege zutraue, dass ich hier sehr optimistisch bin, dass es auch wieder sehr nah an ihrem Best Case dran ist und ich kann durchaus verstehen, warum man Phoenix oder die Grizzlies oder auch die Pelicans und die anderen Teams, die du vorhin hast, warum man die vor ihnen sieht. Also wie gesagt, in diesem Westen ist alles so nah beieinander. Da werde ich jetzt hier mich bestimmt nicht hinstellen und sagen, nee, Alter, die Warriors kommen in keinem Szenario ins Play-In. Oder es würde mich schocken, wenn die Warriors ins Play-In müssten. Es würde mich nicht schocken, wenn die Warriors ins Play-In müssten. Ich tippe es halt einfach hier ein bisschen positiver ihnen zugunsten.
Es gibt einige Teams, bei denen, also die Warriors letztes Jahr 46 Spiele gewonnen, obwohl Draymond gesperrt gefehlt hat, relativ lange. Also die simple Logik würde eigentlich sagen, das sollte ja tendenziell eher nach oben gehen. Aber mit ihren 46 Siegen waren sie halt letztes Jahr schon an Platz 10. Das ist crazy. Das wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder crazy. Und das Team, das letztes Jahr 46 geholt hat auf Platz 9 und 47 auf Platz 8, die beiden habe ich jetzt mit 45 respektive 46 wieder auf Platz 9 und Platz 8. Ich habe die Kings auf 9 und die Lakers auf 8.
Oh, ich auch. Mit 45 und 46 Siegen.
Echt?
Yes, yes.
Ja, krass, okay. Ich auch. 45, 46. Nicht schlecht.
Ja, gut, auch hier dann, wieder.
Die Lakers überlasse ich dir gleich. Bei den Kings habe ich ja neulich schon mal gesagt, dass ich eher pessimistisch bin. Ich habe mir jetzt auch gerade spontan überlegt, ob ich die Kings und die Warriors switch. Und ich glaube, das mache ich auch tatsächlich. Komm, dann haben wir eine schöne Doppeldopplung drin. Ich lasse es. Die Kings auf 9 mit 45, leicht über 500. Im Prinzip da, wo sie letztes Jahr waren. Ich glaube, dass der DeMar DeRozan fit nicht schlecht ist, aber ich glaube auch nicht, dass der Bäume ausreißen wird, was Regular Season Wins angeht. Vielleicht gewinnen sie das ein oder andere enge Spiel mehr, weil sie haben ja jetzt schließlich zwei Clutch Player of the Year. Nee, DeRozan hat den Curry und Fox sind die beiden bisherigen Gewinner des Clutch Player of the Year Awards, oder? Aber DeRozan war irgendwie letztes Jahr auch Zweiter im Voting oder irgendwie sowas. Sabonis garantiert dir offensiv einen gewissen Floor, denke ich, in der Regular Season, ebenso wie das System rund um die Philosophie von Mike Brown. Ja, aber irgendwie es fällt mir schwer, großartig gehypt zu sein für dieses Kings-Team. Und ich glaube, dass sie ungefähr da landen, wo sie letztes Jahr auch waren. Und das wäre eben Platz 9. Und das wäre in dem Fall 45 Siege. Und wieder knapp hinter den Lakers.
Und diese Lakers sind halt eine Wundertüte.
Ja.
Das kann ein Jahr sein, in dem LeBron und Davis wieder viel Zeit zusammen spielen werden und mehr oder weniger verletzungsfrei durchkommen werden. Das kann ein Jahr sein, in dem J.J. Redick vielleicht der nächste große NBA-Headcoach wird, der einen Plan hat von dem, was er macht und vor allem für den das Team auch gerne spielt. Weil man kann Redick, lass mich das kurz nutzen, hier die Gelegenheit, man kann Redick viel vorwerfen und das habe ich auch getan, keine Erfahrung und er wäre der erste NBA-Headcoach, der ohne Erfahrung Erfolg hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit spricht da eher gegen ihn. Was man ihm aber nicht abstreiten kann, ist, dass dieses Team gerne für ihn spielt. Das kann sich auch ändern im Verlauf der Saison, aber ich glaube, das ist der eine große Vorteil, den er hat gegenüber Darvin Ham, für den die Spieler augenscheinlich nicht gerne gespielt haben. Und wir haben da neulich auch in unserer Supporter-Folge so ein bisschen über Vertrauen geredet, was vom Coach kommt. Und halt auch generell, dass du einfach an die Vision des Coaches glaubst, dass du gerne für diesen Coach spielst, dass du dich verstanden fühlst, dass du dich gepusht fühlst und dass einfach dieses Team an einem Strang zieht und nicht gegen den Coach arbeitet, so wie es im letzten Jahr bei den Lakers der Fall war. Ich glaube, das kann ihnen schon helfen, weshalb die Lakers durchaus eine Saison spielen können, die vielleicht auch in Richtung 50 Siege geht. Auf der anderen Seite, es kann genauso gut sein, dass LeBron und Davis Zeit verpassen. Es kann sehr gut sein, dass wir fordern, dass Reddicks Kopf rollt, Weihnachten, wenn das überhaupt nicht funktioniert. Es kann sein, dass ihnen das zum Verhängnis wird, dass man keine Bigs reingeholt hat. Es kann sein, dass man dann quasi noch für Nachschub sorgt und das dann doch einigermaßen funktioniert. Also auch hier, das kann in beide Richtungen gehen. Worst case ist, dass man ein 500-Team ist, denke ich. Best case ist, dass es in Richtung 50 geht und man so ein bisschen Homecourt mit Spracherecht dann auch hat. Ich pendel mich irgendwo in der Mitte ein bei 46 und 36. Denke, es wird eine Saison, in der das phasenweise Spaß machen wird. Und dann hast du aber auch Stretches, wo Davis 15 Spiele verpasst und man gewinnt halt nur 5 von denen. Und deswegen gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Wollte jetzt hier nicht zu pessimistisch sein, jetzt zu sehr sie hochhypen, wollte ich auch nicht. Ich bin, glaube ich, schon optimistischer als viele andere und ich glaube, mit den 46 auf Platz 8 habe ich sie auch höher als der ein oder andere dieses Team vielleicht einschätzen würde. Aber 46 hat sich gut angefühlt, 48 hätte sich nicht gut angefühlt und 43, 44 hätte sich auch nicht gut angefühlt. Deswegen 46 waren, glaube ich, sowas, das womit ich leben konnte.
Halte ich fest, die Lakers Over-Underline ist bei 42,5. Und die Lakers sind ja ein Team, bei dem die Over-Underline tendenziell eher ein bisschen höher angesetzt ist von den Wettanbietern, weil halt so viele Fans auf das Over wetten wollen. Weiß ich nicht. Also dazu müsste man schon von ausgehen, dass sowohl LeBron als auch AD viel, viel Zeit verpassen. Sonst finde ich die Line schon sehr niedrig.
Mhm.
So, wir haben dann bei mir jetzt, dadurch, dass ich die Pelicans an 7 habe, haben wir bei mir alle Teams besprochen. Ich vermute, du hast ja die Warriors an 5, ich vermute, du hast die Grizzlies hier noch weiter unten.
Genau, ich habe die Grizzlies an 7 mit 48 Siegen und 34 Niederlagen. Sehr viel mehr, als sie letztes Jahr geholt haben.
5 mit 50, also da sind wir dann auch.
Sehe ich aber auch. Also, dass die Grizzlies wieder eine Saison spielen, in der sie eine Top-3-Defense haben, Ja Morant überragend aussieht und man eines der besten Net-Ratings der NBA hat, so wie das vor 2 Jahren der Fall war, wo man auch Zweiter wurde in dieser Conference. Das sehe ich schon. Mag dieses Team sehr. Ich glaube, dass Zach Edey direkt helfen wird, dass es dem Team guttun wird, einen Zach Edey-Type-Spieler zu haben, dass Jaren Jackson Jr. auf die 4 rutschen kann und dann viel auf der 4 spielt und dann immer mal auch auf der 5. Ich glaube, dass Morant zurückkommen wird. Ich mag dieses Team wirklich. Ich hätte hier auch gut und gerne sie an 5 stellen können und wirklich in Richtung 50. Aber ich habe halt die Warriors mit 50 auf 5 und die Grizzlies auf 7 mit 48. Das ist jetzt hier nicht mein Job zu erklären, warum ich denke, dass die Warriors besser sind als die Grizzlies. Ich denke nicht unbedingt, dass sie besser sind. Ich habe jetzt, ein Team muss halt weiter vorne sein. So, das sind zwei sehr, sehr ähnlich starke Teams. Und ein Team hat halt jetzt in meinem Ding ein bisschen mehr Siege geholt als das andere. Aber ich kann jetzt hier nicht logisch erklären, warum. Ich denke, dass die Warriors mehr Siege holen werden oder dass die Grizzlies mehr holen werden als die Kings oder die Lakers. Irgendwo muss ich sie einordnen. 7 hat sich gut angefühlt. Und 48 oder 49 oder 50 Siege, glaube ich, sind nicht unrealistisch für dieses Memphis-Team.
Ja, gehe ich voll mit. Ich habe insgesamt 3 Teams, habe ich genau 50 Siege gegeben. Das eine sind eben die Grizzlies an 5 und eines der anderen beiden sind die Suns an 6.
Ich habe auch die Suns an 6 mit 49.
Ja gut, dann auch da. Ich denke,
ja.
Booker hat die letzten Jahre immer relativ viel verpasst. Durant muss man natürlich verletzungstechnische Sorgen haben, aber ich glaube, dass der Floor dieses Teams deutlich angehoben wurde durch das Signing von Tyus Jones und durch die Verpflichtung von Mike Budenholzer als Head Coach. Also Budenholzer ist dafür bekannt, dass er in der Regular Season seine Teams eigentlich immer in gewisse Sphären führt. Ich denke, dass die Minuten für die Stars ein bisschen runtergehen werden, was super wichtig ist in meinen Augen in Durants Fall. Ich denke, dass die Rotation vielleicht ein bisschen stimmiger sein wird, als das zuletzt bei Frank Vogel der Fall war. Vielleicht wird die Defense ein bisschen abfallen, die letztes Jahr, glaube ich, besser war, als die meisten das hätten erwarten können. Ich gucke gerade nochmal nach. Ich glaube, Platz 13 oder so habe ich im Hinterkopf. Waren sie defensiv Platz 12 in der Defense. Die Offense auf Platz 9 könnte hingegen vielleicht noch einen Tick hochgehen. Und dann steht man wieder bei so einem Plus-4er-ish Net-Rating, dass man dann sogar letztes Jahr noch leicht underperformed hat. Also ich glaube, 50 Siege sind schon drin für dieses Team. Würde ich jetzt sagen, ist nicht wahnsinnig optimistisch. Im Best Case, wenn Durant fit bleibt, wenn Booker fit bleibt, wenn das alles gut zusammen... Von Bradley Beal hat man ja letzte Saison noch relativ wenig Input bekommen, leider. Auch hauptsächlich aus Verletzungsgründen. Also wenn das alles zusammengefügt wird und wirklich stark losgeht, dann sehe ich schon auch, wie die vielleicht sogar Richtung 55 oder so gehen können. Platz 2, Platz 3 im Westen, so in die Richtung. Das wäre dann aber wahrscheinlich eher der Best Case. Der Worst Case wäre eher so Richtung 44, 45. Da ist man dann schon ganz schnell in der hinteren Play-In-Paarung. Und hier so Platz 6, 50 Siege, das hat sich nach einem guten Mittelmaß angefühlt für mich.
Sehe ich ähnlich. Dann sind wir bei unserer Top 4, oder? Haben wir jetzt noch irgendein Team nicht besprochen?
Nö, bei mir sind wir bei der Top 4.
Bei mir auch, gleiche Top 4.
Wunderbar. Und lege ich jetzt los in meiner Top 4 mit dem dritten Team, dem ich genau 50 Siege gegeben habe. Und das sind die Nuggets auf 4.
Ich habe die Nuggets auch auf 4 mit 52.
Okay, ja.
Haben wir doch relativ viel, sehr ähnlich.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich habe die Grizzlies ein bisschen höher. Ich habe die Pelicans deutlich höher und du wiederum die Warriors deutlich höher. Aber auch das, ansonsten, wenn man sich die Siege anguckt, war jetzt keine riesigen Diskrepanzen. Und ich hatte die Clippers ein Stückchen unter dir. Aber ansonsten sind wir hier dann doch sehr im Einklang unterwegs. Nuggets, der Case für sie ist natürlich 7 Foot groß und kommt aus Serbien. Und der Case gegen sie ist, dass man mit KCP jetzt einen weiteren Bestandteil der Starting Five beziehungsweise generell der Rotation verloren hat und nicht so richtig ersetzt hat. Also wir setzen hier schon ein Stück weit drauf, dass jemand wie Christian Brown oder Julian Strother oder Peyton Watson, dass von den Jungen ein, zwei die nächsten Schritte machen können. dass vielleicht Michael Porter Jr. ein bisschen mehr Last übernehmen kann offensiv. Aber solange Jokic fit bleibt und solange das Team drumherum, natürlich Jamal Murray auch zu nennen, der sich wieder steigern sollte im Vergleich zur letzten Saison und im Vergleich zum Sommer bei Olympia. Aber dann ist dieses Konstrukt mit Mike Malone an der Seitenlinie, mit Jokic als Dreh- und Angelpunkt und mit den Pieces drumherum, die halt einfach jetzt seit Jahren wahnsinnig gut funktionieren. Ich denke, 50 Siege sollte man schon wieder erreichen können und wollen.
Ja, letzte Saison haben sie 57 geholt, waren aber, wie du ja auch gesagt hast, gerade durch KCP noch ein wenig besser aufgestellt. Ja, 52. Auch hier, weil halt einfach die Konkurrenz so gut ist und Phoenix, die Grizzlies, die Lakers, die Kings, die Clippers, die Siege müssen halt irgendwo landen. Und wenn wir jetzt dann auch noch in unserer Top 4 dann bei 57 Siegen erst anfangen, dann geht halt die Mathematik irgendwo wirklich nicht auf. Deswegen Denver bei 52. Michael Porter Jr. gefällt mir sehr gut bisher in der Preseason. Nicht nur, was man macht für ihn in diesem System, also der Abgang von KCP, das kann dann sowas sein, was uns die Clippers bei Paul George einreden wollen. Und in dem Fall kann es vielleicht wirklich so sein, dass dann jemand wie MPJ mehr Lasten in der Offensive übernimmt, weil dann halt vielleicht jemand wie KCP jetzt dann weg ist, dass für MPJ mehr Plays gelaufen werden, dass mehr Fokus noch darauf gelegt wird, ihn frei zu laufen, ihm vielleicht auch mehr Freiheiten zu geben. Als On-Ball-Creator gefällt mir sehr, sehr gut bisher alles. Ich bin bisher auch positiv überrascht, was man mit Russell Westbrook macht. Ich denke, dass Westbrook diesem Nuggets-Team im Best Case mehr helfen kann, als er den Clippers und ganz speziell natürlich Lakers geholfen hat. Das kann schon funktionieren. Jokic garantiert immer eine elitäre Offensive. Murray sollte auch mit dem Vertrauen, was er bekommen hat durch seinen neuen Vertrag, vielleicht wieder so ein bisschen seine Form finden. Für die Top 3 hat es jetzt nicht gereicht. Ich denke, wie gesagt, dass man auch nicht wenige Siege weniger holt als letzte Saison. Aber das wird ein klasse Team sein und es würde mich schocken, wenn sie kein Homecourt holen am Ende der Regular Season.
Dann jetzt die große Frage. Also ich gehe stark von aus, dass wir an Platz 1 dasselbe Team haben. Da ist nur die Frage, wie viele Siege wir ihnen gegeben haben. Dallas und Minnesota sind noch übrig auf den Plätzen 2 und 3. In welcher Reihenfolge hast du die beiden da stehen und mit wie viel Siegen?
Dallas auf 3 mit 54 und Minnesota auf 2 mit 55.
Okay, ich habe Dallas auch auf 3 mit 52 und Minnesota auf 2 mit 54.
Ich glaube, dass Dallas besser geworden ist über den Sommer, dass sie eine herausragende Offseason hatten, gemessen an ihren Möglichkeiten. Ich denke aber auch, dass Luca wieder ein bisschen Zeit verpasst, dass Kyrie ein bisschen Zeit verpasst, dass Jason Kidd Faxen macht während der Regular Season und dass es einfach ein Team sein wird, was auch immer wieder dumme Spiele verlieren wird und dementsprechend. Also wenn jetzt Dallas irgendwie in Richtung 57, 58 Siege geht, das wären ja schon deutlich, deutlich mehr, als man in jedem der Luca-Jahre geholt. Ich meine, man hat letzte Saison 50 gewonnen. Da wollte ich schon einen kleinen Jump auch mit reinnehmen, aber jetzt auch nicht einen übermäßig großen. Deswegen haben sich 54 Siege gut angefühlt, zumal ich halt auch denke, dass die Timberwolves in der Regular Season gar nicht unbedingt schlechter sein werden, groß, als sie es letzte Saison waren, durch die Randall-Verstärkung und die DiVincenzo-Verstärkung. Ich glaube, dass Edwards einen großen Sprung macht. Ey, wenn dieser Wurf von Anthony Edwards legit ist, was mir basically über jeden zweiten Preseason-Spieler sagen kann bisher. Aber in Edwards Fall, der hat überragend geworfen bei Olympia und jetzt trifft er wieder überragend in der Preseason. Ey, wenn das so die neue Norm ist von Anthony Edwards, dann scary hours. Richtig, richtig große scary hours für den Rest der NBA. Und wenn dann auch dieser Floater vielleicht zu einer kleinen Waffe wird, dann noch mehr. Man wird defensiv wieder elitär sein. Man hat ein tiefes Team. Edwards ist selten verletzt. Ich wüsste nicht, warum dieses Team aus dem Homecourt rausfallen sollte, warum man da nicht in der Top 4 sein sollte. Und da war einfach so ein Bauchgefühl, warum ich jetzt Minnesota vor Dallas hatte. Ich glaube, die werden einfach eine konstantere Saison spielen. So diese Highs von Dallas werden vielleicht besser sein, auch wenn Luca dann in dieser MVP-Form dann mal phasenweise spielt und dann wirklich mal einen Monat hat, wo er, weiß nicht, 38 averaged. Aber ich glaube auch, dass die Lows in diesem Dallas-Team niedriger sein können und Minnesota so ein bisschen konstanter, immer gut defensiv, immer von irgendjemandem irgendwas am bekommen. Deswegen hauchdünn hier Minnesota vor Dallas. Hast du ja auch so, ich verstehe voll, warum du ihnen ein wenig weniger Siege gegeben hast. Das kann ich auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen.
Also wenn wir davon ausgehen, dass sie das Level, das sie letztes Jahr in der Regular Season gezeigt haben, nach der Deadline, wo wir viel drüber gesprochen haben, die Mavericks krassen Run gestartet, 6. beste Offense, 7. beste Defense, nachdem dann eben Gafford und PJ Washington reinkamen, da hatten sie ein +6er Net Rating, das waren 56 Siege Pace. Da muss man sie, glaube ich, schon ein bisschen abstrafen, weil eben jetzt mit Klay Thompson jemand reingekommen ist, der der Defense, glaube ich, schon sehr schaden wird. Das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite wird er sicherlich der Offense sehr helfen. Die Frage ist, wie viel
wie
verpasst
viele
Luka?
Seiner letzten 30 Würfe hat Klay getroffen? Saisonübergreifend.
Inklusive jetzt Preseason?
Ja, ja.
Der letzten 30, ich sage 9.
3.
3?
Ja.
Oh shit. Okay. Ja, ich bin, glaube ich, so mit der größte Skeptiker, was den Klay Thompson Fit bei Dallas betrifft, der rumläuft. Aber das bezieht sich eher auf die Playoffs. Ich glaube, in der Regular Season wird er im Großen und Ganzen schon helfen mit seiner Gravity, mit seinem Off-Ball-Movement, natürlich mit seinem Shooting. Ich sehe schon, dass die Mavs irgendwie wieder eine Top 10, vielleicht sogar Richtung Top 5 Offense haben. Aber ich glaube, dass die Defense, dass da der Verlust von Derrick Jones Jr. und das Reinbringen von Klay schon wehtun wird. Also ich wäre fast schon überrascht, wenn man wieder eine Top-10-Defense stellen kann, wie das eben nach der Deadline letzte Saison noch der Fall war in diesen knapp über 30 Spielen. Ja, aber Platz 3, 52, wie gesagt, die Timberwolves leicht drüber, weil ich glaube, bei den Timberwolves, da sehe ich halt den Weg. Also dadurch, dass du jetzt Towns mit Randall ersetzt, wird ja die Defense nicht großartig schlechter. Du hast immer noch Rudy Gobert als Anker, du hast immer noch am Perimeter die Kettenhunde, die da rumlaufen. Ich denke, die Minnesota Defense wird wieder elitär sein. Und ich denke auch, die Offense wird sich wieder bei einem gewissen Level halten können. Wenn ich mich recht entsinne, hatten sie letztes Jahr die Offense sogar Bottom 10. Gucke ich gerade nochmal nach, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, nicht ganz Bottom 10, aber unterdurchschnittlich. Platz 16 war die Offense letztes Jahr. Und wenn jetzt Edwards sich so entwickelt, wie du das gerade angerissen hast, wenn Randall reinkommt, der, bei dem ich wie gesagt überzeugt bin, dass er zumindest diese Second Units einen Ticken besser anführen kann als Cat. Mehr Tiefe, DiVincenzo als Scoring Punch von der Bank. Ich glaube, die Offense kann auf jeden Fall besser werden und ich glaube, die Defense wird elitär bleiben und das entspricht dann halt eigentlich. Und dann haben sie in der Trading auch noch underperformed. Also eigentlich müsste ich denen hier mehr geben als 54. Ich mache gerade voll den Case für 57, 58.
Ich finde es voll gut, dass du dich meiner Liste zumindest an einigen Stellen so ein bisschen annäherst. Das respektiere ich sehr, weil ich mache das halt nicht.
Eigentlich, weißt du was? Ja, ich hab mich gerade selber hier voll. Ich gebe ihnen 56. Boom. Ich gebe ihnen mehr. Okay, dann fehlt Platz 1. Und da haben wir ein Team stehen, von dem ich, und ich habe da jetzt diese Woche ein Video drüber gesehen, von, ich glaube, es war Hoop Venue, ich weiß es nicht mehr genau. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Oklahoma City Thunder dieses Jahr sowohl die beste Offense als auch die beste Defense haben. Und das ist wirklich crazy, das so zu sagen. Das wäre kein Novum in der NBA-Geschichte, aber das wäre das dritte Mal überhaupt nach den 71er Bucks und den 96er Bulls. Es ist unwahrscheinlich, dass es tatsächlich so kommen wird. Aber allein, dass ich hier sitze und mir darüber Gedanken mache und sage, ja, warum eigentlich nicht? Weil dieses Team an beiden Enden des Parketts letztes Jahr schon überragend war mit der drittbesten Offense und der viertbesten Defense. Und durch die Additionen von Hartenstein, von Caruso, durch die internen Entwicklungen, von denen man ausgehen kann, von Chet, von J-Dub und auch von Shea, da habe ich ja in meiner Headline vorhin drüber gesprochen, warum sollte dieses Team nicht deutlich besser sein als letztes Jahr, indem sie 57 Siege geholt haben, ihr Net-Rating sogar noch underperformed haben, um fast 2,5. Ich habe ihnen hier 63 Siege gegeben.
Pessimist.
Hast du 65?
Ich habe 65.
Ja, krass, okay. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns. Da hatte ich dann doch nicht ganz die Cojones für. Ich glaube, 63 sind schon sehr krass. Aber du gehst all in, was OKC angeht. Finde ich nice.
Absolut. Ich habe es neulich schon mal gesagt. Ich sehe nicht, warum dieses Team irgendwann mal 2 Spiele in Serie verlieren soll. Warum dieses Team überhaupt mal 4 verlieren soll. Wenn wir uns überlegen, was denn da alles passieren muss, damit dieses Team, von dem du ja gerade geredet hast, in dem Sinne, dass sie eventuell die beste Offense und Defense haben, was da alles passieren muss, damit die ein Spiel verlieren. Da müssen sie ja offensiv wirklich von mehreren Spielern gleich schlechte Performances kriegen. Der Gegner muss seine Leistung übertreffen. da müssen, keine Ahnung, mehrere Spieler fehlen bei den Thunder oder dass man defensiv einfach da mal einen Off-Day hat. Also selbst wenn dieses Team die Dreier nicht trifft, haben sie immer noch diese elitäre Defense. Selbst wenn die Defense mal nicht so da ist, hat man noch so viele gute offensive Spieler. Selbst wenn man mal irgendwie die Situation hat, wo ein Spiel richtig knapp wird, in die Overtime geht, hat man Spieler, die klatsch sind und die da das Ding an sich reißen können. Selbst wenn mal ein, zwei Spieler verletzt sind, dann rücken Spieler von der Bank nach, die Starting-Caliber-Player in der NBA sind. Wir haben über Shea geredet. Ich glaube, J-Dub wird explodieren. Ich glaube, Chet Holmgren wird explodieren. Hartenstein, unfassbarer Game-Changer. Caruso, Cason Wallace gefällt mir in der Preseason bisher. Auch er wird in Jahr 2 noch besser sein als in Jahr 1. Klasse Coaching. Viel flexibler, tiefer, mit weniger Schwachstellen, mit weniger Dingen, die Gegner sich rausholen können, um sie anzugreifen. Ich meine, du hast gesagt, es war die drittbeste Offensive letztes Jahr. Die haben teilweise 4 gegen 5 gespielt, offensiv. Jetzt spielen sie 5 gegen 5. Das ändert alles. Also dieses OKC-Team wird Siege ohne Ende einfahren. Und ich glaube auch, dass sie jetzt dann auch noch in einem Stadium der Entwicklung sind, wo sie halt auch hungrig sind. Sie sind jung, sie sind hungrig, sie wollen beweisen, sie können eine Saison spielen, in der sie von Anfang bis Ende Vollgas geben. Und ich glaube, sie wollen auch eine Saison spielen, in der sie von Anfang bis Ende Vollgas geben. So, wir werden in den nächsten Jahren noch genug darüber reden, dass wir sagen, ah, okay, sie, die haben jetzt 2 Titel geholt. Die gewinnen dieses Jahr nur 60, weil die nehmen ihren Fuß vom Gaspedal und die müssen jetzt keinem mehr was beweisen. Jetzt müssen sie noch was beweisen. Jetzt wollen sie diese Siege holen. Das sind alles junge Spieler, die auch Vollgas geben können über ein komplettes Jahr. Die Zeiten, wo SGA die Regular Season nicht mehr so ernst nimmt, die werden irgendwann noch kommen. Das ist nicht jetzt. Jetzt will er auch diesen MVP. Und Chet will den Depoy. Und J-Dub will den MIP. So, die sind hungrig, die haben Bock, die wollen. Das heißt nicht, dass die hier auf 73 Siege gehen, aber die werden versuchen, so viele Siege wie möglich zu holen und wirklich auch wirklich die beste Defense und Offense auch zu haben. Und darum habe ich mich hier für 65 entschieden, der klare Nummer 1. Und die letzte Woche unsere Folge schon gehört haben, die wissen es, halt dann auch entsprechend das Team, was generell die meisten Siege holt in der NBA in der kommenden Saison.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Das könnte richtig, richtig krass werden, was wir von den Thunder in der kommenden Saison sehen. Das heißt, wir sind durch mit unserem Power Ranking. So wie letzte Woche auch. Nochmal der kurze Recap. Ich habe an 1 die OKC Thunder, 2 Minnesota, 3 Dallas, 4 Denver, 5 Memphis, 6 Phoenix, 7 die Pelicans, 8 die Lakers, 9 die Kings, an 10 die Warriors und dann außerhalb des Play-ins an 11 die Rockets, an 12 die Clippers, an 13 die San Antonio Spurs, an 14 die Jazz und an 15 Portland.
Ja, und ich habe die Blazers an 15, Jazz an 14, Spurs an 13, Pelicans 12, Rockets 11, Clippers 10, Kings 9, Lakers 8, dann auf 7 die Grizzlies, 6 die Suns, 5 die Warriors, 4 die Nuggets, 3 die Mavs, 2 die Wolves und 1 die Thunder.
Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als in aller Kürze noch einmal auf Patreon zu verweisen, Link in der Beschreibung, auf Holy zu verweisen, Link ebenfalls in der Beschreibung, und mit der Trivia-Question der Woche weiterzumachen. Und die habe ich heute dabei. Und ich habe eine Liste gefunden online der Spieler mit den meisten Dunks all time in der NBA. Ich vermute, das bezieht sich auf die Regular Season und man muss dazu sagen, dieser Stat der Dunks wird erst getrackt seit 1996. Das heißt, irgendwelche Oldschool-Dudes sind hier leider nicht mit dabei. Das für den Hinterkopf für dich. Seit 1996/97, seit dieser Saison, hätte ich gerne von dir, dass du mir, ja, wenn möglich natürlich, so viele Namen wie möglich aus der Top 10 der meisten Dunks all-time in ihrer Karriere. Und ich musste gerade noch ein bisschen rumrechnen, weil diese Liste ist von 2023, also von vor der vergangenen Saison. Da hat sich tatsächlich noch ein bisschen was verschoben bei aktiven Spielern, die logischerweise in der vergangenen Saison den ein oder anderen Dunk gesammelt haben. Unter anderem 2, die hier auch in der Top 10 vorkommen und die in der Top 10 neue Plätze eingenommen haben.
LeBron James.
LeBron James. Platz 4. der hatte bis vor der vergangenen Saison 2088 Dunks. Da habe ich jetzt gar nicht erst gerechnet, weil das hat sehr deutlich nicht gereicht für Platz 3, außer er hat in der vergangenen Saison 300 irgendwas Dunks rausgehauen und das hat er nicht, aber ich gucke mal kurz, wie viele jetzt letztes Jahr noch dazukommen. Schätzt doch mal, wie viele Dunks hat LeBron James in der vergangenen Saison rausgehauen?
Boah.
Es sind
100?
Es sind 2 weniger als Kelly Oubre. Warum auch immer.
100?
Nee, 84. Mm.
Okay. Giannis dankt halt auch ohne Ende.
Giannis war auf dieser Liste auf Platz 7 und hat sich mit seinen League-Leading 251 Dunks in der vergangenen Saison, in nur 71 Spielen wohlgemerkt, vorbeigeschoben. Und zwar an Platz 6 zusammen mit einem anderen aktiven Spieler, der Platz 2 war in den Dunks letzte Saison. Die haben sich quasi zusammen an dem alten Platz 5 vorbeigeschoben. Das heißt, stand jetzt Giannis auf 6. Leider konnte er nicht an dem jetzigen Platz 5 vorbei, weil der hat fast genauso viele Dunks rausgehauen in der letzten Saison wie Giannis selber. 248. Also die beiden waren ganz, ganz deutlich vorm Rest des Feldes, was die Dunks angeht.
Mhm. Mhm. Ist es irgendein Center?
Ja.
Der Davis spielt, glaube ich, noch nicht lange genug. Obwohl der natürlich auch ohne Ende Dunks sammelt. Wer dankt denn noch für Gobert oder so jemand in die Richtung?
Yes, sir. Gobert ist der Spieler, von dem welches? Ich spreche. Platz 2 letztes okay. Jahr in den Dunks und damit dann Platz 5 all-time, aber noch ein sehr gutes Stück hinter LeBron. Also Gobert hat dann jetzt 1732 plus die 248 von letzter Saison, also 1740, 1780, 1980. Das sind dann immer noch knapp 200 hinter denen. Ja, wobei, vielleicht kriegt er den noch tatsächlich. Wahrscheinlich sogar. Also Gobert an 5, Giannis an 6, LeBron an 4. Die drei hast du jetzt. Du hast gerade einen Namen genannt, den ich an deiner Stelle gar nicht so sehr verwerfen würde, so schnell.
Davis, oder wie?
Ja. Davis war vor der Saison auf Platz 11 all-time und hat mit seinen 196 Dunks in der vergangenen Saison, hat er sich an gleich 3 anderen Spielern vorbeigeschoben und ist damit jetzt 8er.
Ja, Shaq. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, yes, muss doch eigentlich, Platz oder? 2. Ja, jetzt stoße ich schon so ein bisschen an meine Grenzen.
Also ich würde sagen, Platz 1 und Platz 3 sind auch noch relativ obvious. Vor allem Platz 1. Also der hat dann nochmal, Shaq hat 2626 und Platz 1 hat dann nochmal mehr als 300 mehr. Mehrfach All-NBA.
Gib mir mal was, womit ich arbeiten kann.
Mehrfach All-NBA, ich glaube vierfacher Defensive Player of the Year, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder zumindest dreifacher. Und hat mit den Lakers 2020 dann noch eine Championship gewonnen im hohen Alter.
Oh, na wahrscheinlich nicht JaVale McGee, sondern Dwight. Aber ich glaube, ja, Dwight hat keine 4, weil Dwight hat sich doch auch über Gobert sehr beschwert.
Ja, das kann sein, aber Dwight hat 3 in Folge gewonnen auf jeden Fall, das weiß ich.
Lass mich mal gucken. Dwight hat 3 gewonnen, ja, genau. Dreifacher. Und der vierte hat halt jetzt einige aufgeregt, die halt auch in Anführungszeichen nur 3 geholt haben und Dwight war halt einer davon.
Ja, Dwight hat den Award gewonnen 2009, 2010, 2011 und war dann 2012 nochmal Dritter im Voting. Ist da also dann nochmal knapp vorbeigeschrammt und in dem Jahr hat gewonnen. Tyson Chandler. Den Defensive Player of the Year 2012.
Okay.
So, also Dwight 1, Shaquille 2, 4, 5, 6 hast du, dann fehlt dir jetzt noch die 3. Ein Spieler, der wahrscheinlich mehr als jeder andere für Dunks bekannt ist und für nicht viel anderes.
Ich glaube, das reicht mir noch nicht.
Lob City.
DeAndre.
Die Andre Jordan. Platz 3. Und das ist der, den LeBron eventuell noch catchen könnte, aber vermutlich eher nicht. Also die Top 3 ist ziemlich zementiert.
Ja, zumal Jordan ja auch noch auf Dunkjagd geht.
Naja. Naja, so ein bisschen
nicht?
Vielleicht. Also, ja, doch.
Wie viel Dunks hat gucken, Jordan letztes viele, Jahr?
Wie viele hatte er denn?
Ich sage 25.
Ja, ich muss auf die zweite Seite gehen. Er ist nicht in den Top 100.
Du kannst es doch auch irgendwie direkt einsehen bei der BKRef-Seite.
Er ist auch nicht in den Top 200.
Warte, ich kann es dir gleich sagen. Dunks 37.
Ah, ja, dann hätte er doch in den Top 100 sein müssen. Dann habe ich ihn übersprungen. Maxi Kleber hatte 6 Dunks letztes Jahr. Kleiner Funfact am Rande. Mhm. 37, sagst du? Das wären dann gleich viele wie Shay. Wo bin ich denn jetzt hier? Shot Type Dunk. 37? Nö. Hier taucht er nicht auf. Warum? Ja, das lässt mich jetzt natürlich ein bisschen zweifeln, dass hier irgendwas... Also ich habe bei Stathead einfach die Dunks in der vergangenen Saison.
Und also man kann der, bei... Hier, wo war es denn? Bei der BKRef-Seite hast du Shooting. Und da ist Dunks direkt eine Kategorie. Da kannst du die Dunks insgesamt sehen und die Percentile of Field Goal Attempts. Was in Jordans Fall 44% sind, also fast jeder zweite Versuch aus dem Feld war ein Dunk. Und es waren 37 insgesamt, im Jahr davor waren 60.
Ja, aber sind das dann die versuchten oder sind das die getroffenen Dunks?
Nein, das sind getroffene Dunks.
Ja, Made Dunk Attempts. Ja, okay, komisch, dann stimmt hier irgendwas nicht in der Stathead-Liste. Sehr komisch. Naja, trotzdem, Platz 3 hat er zementiert und dann lass uns da die 37 noch draufrechnen. Dann ist er trotzdem noch Dritter. Der alte Platz 5, an dem sich jetzt Gobert und Giannis vorbeigeschoben haben, ist dementsprechend dann jetzt Siebter. Ich habe ihn dir gerade eben genannt.
Tyson Chandler?
Mhm, Tyson
Chandler.
Der hat
so viel gedankt?
Der hat sehr viel gedankt, 1735 Mal. Und
okay.
JaVale McGee hast du vorher angesprochen, der war übrigens Platz 13. Das heißt, es fehlen jetzt noch die Plätze 8, 9, 10. Nee, Quatsch. Habe ich ja gerade gesagt, Davis hat sich an denen vorbeigeschoben. Dann fehlen noch 9 und 10 und dann der alte Platz 10. Das ist ein bisschen random. Auf den einen kann es vielleicht noch kommen, auch sehr bekannt dafür, viel gedankt zu haben. Hat vor allem bei den Suns gespielt, Mitte der 2000er. Hat bei den Knicks mal eine Weile gespielt, mit Melo zusammen.
Hau raus.
Amari Stoudemire. Platz 10, Andre Iguodala.
Iguodala. Crazy, dass der so viele hat.
Der neue Platz 11 dann jetzt Sean Marion. Also Davis hat sich in der vergangenen Saison an Marion, an Iguodala und an Stoudemire vorbeigeschoben. Mhm. Platz 12, Kevin Durant. Dessen 75 Dunks aber nicht gereicht haben, sich hier einen neuen Platz zu erobern. Platz 13, hast du gerade gesagt, JaVale McGee. Pau Gasol 14, Kevin Garnett 15, beziehungsweise jetzt dann überholt von Andre Drummond, der immerhin noch 65 Dunks rausgehauen hat in der vergangenen Saison und damit jetzt 15 ist und dann Kenyon Martin, warte mal, Clint Capella, das kann gut sein, dass der auch noch, Clint Capella ist an 18 gewesen und hat doch bestimmt auch viel, genau, 144 Mal hat er gedankt. Quick Maths, das heißt... Boah, jetzt wird es kompliziert. Der ist nämlich an Kenyon Martin ist auf jeden Fall vorbei. An Kevin Garnett ist er auch vorbei. Jetzt muss ich dann doch den Taschenrechner zur Rate ziehen. Tut mir leid. 1, 2, 4, 8 plus, was habe ich gerade gesagt? 144, ne? 144. Das heißt, er hat einen neuen Total von 1392. Das ist auch mehr als Pau Gasol. Das ist auch mehr als JaVale McGee. Das war genau gleich viel wie Durant, aber der hat, wie gesagt, ja auch ein paar gesammelt. Und das ist dann jetzt mehr als Andre Drummond. Das heißt, Clint Capella ist der neue Platz 13. Und dann hinten noch Tim Duncan, Dwayne Wade. Dwayne Wade als einziger Guard hier mit drin in der Verlosung. Blake Griffin, Josh Smith, Rasheed Wallace, Rudy Gay. Das sind die Top 25. Okay.
Coole Frage.
Dankeschön, Dankeschön. Vielleicht noch ein paar witzige aus der letzten Saison. What? Nick Richards. Platz 14, Bam Adebayo, Evan Mobley, Walker Kessler und dann Nick Richards auf Platz 17. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und jetzt hätte ich gerne noch einfach Fun Fact-mäßig einen Spieler, der genau einmal gedankt hat. Jetzt mache ich die mal andersrum. Kann ich die einfach hier andersrum sortieren? Ah ja, aber ich muss auf weitere Seiten. Wir sind gleich durch, keine Sorge. Das kannst du dann auch mal kurz rausschneiden.
Ich weiß nicht, ob ich dir das glaube. Keine Ahnung, Steph?
Wir sind hier bei, ich bin jetzt auf Platz, auf Seite 3, da sind wir immer bei Leuten mit 6 Dunks. Kyrie Irving unter anderem, Buddy Hield. So, jetzt sind wir bei 2, wir nähern uns der Sache. So, jetzt sind wir bei den Einsern. So viele gibt es tatsächlich gar nicht. Es gibt Leute, die haben einen Dunk attempted und den aber verworfen. Zum Beispiel Trae Young, zum Beispiel Kevin Love. Und jetzt jemand, der genau einmal gedankt hat, irgendjemand etwas größeren, Marcus Sasser, D'Angelo Russell, genau einmal gedankt letzte Saison. Mhm. Andrew Nembhard, Trae Jones, Eric Gordon. Naja, okay, Klay Thompson, zweimal gedankt, immerhin. Das soll es gewesen sein, sorry, hat sich jetzt in die Länge gezogen. Ich bin, wenn ich in meinem Trivia- und Fun-Fact-Game drin bin.
Alles gut, du bist ja auch halt nicht dran mit Schneiden, das musste dich ja dann auch nicht interessieren.
Genau, ist ja nicht schlimm. Leute, ja. Vielen, vielen Dank, wie immer, für den Support, für eure Liebe, für euer Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann schon in der neuen NBA-Saison. Mm. Das ist doch mal etwas, worauf man sich freuen kann. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank, macht's gut, ciao.
Ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.